Heute ist ein guter Tag, denn heute nehmen wir eine Sonderfolge auf zu eurem Lieblingspodcast Die Zentrale. Heute mit
Thomas Freitag
und Oliver Hecke.
Schönen guten Tag.
Seid gegrüßt. Olli, wir haben uns heute mal bei dir eingefunden.
Ja, freut mich sehr.
Weil du zu faul und zu genervt warst, den Schienenersatzverkehr zu nutzen, zu mir.
Ja, richtig.
Und wir haben vor kurzem eine Folge aufgenommen. Ich will jetzt nicht zu privat werden, aber sagen wir mal so, du bist gekommen und du warst sehr genervt.
Ja, richtig. Weil ich bin total unvorbereitet in diesen Schienenersatzverkehr geraten und dementsprechend war ich auch angepisst, ja.
Das hat man gemerkt. Und ich denke ja so, naja, ich habe damit nicht so das Problem, fährst du nächste Mal zu Olli.
Und kriege von dir eine WhatsApp-Nachricht, ich hasse es, dann sage ich, was ist los, ich hasse alles.
Ja.
Dir scheint es auch nicht besser gegangen zu sein auf dem Weg hierher.
Na, soll ich dir erzählen, wie das war? Ich habe meine Straßenbahn genommen. Und dann steht die auf einmal minutenlang an der Kreuzung und dann kommt alle aussteigen, Verkehrsunfall. Ich muss hier drehen. Da musste ich die 50 Meter laufen zur nächsten Haltestelle. Klingt jetzt wieder so, oh, ist ja albern, aber du hast den scheiß Laptop dabei, dieses Mikrofon, das Mischpult. Ich hatte noch mein Klemmbrett in der Hand, weil ich noch nebenbei die Folge, die wir heute besprechen, noch Notizen gemacht habe. Dann hatte ich noch schlechte Laune, weil ich dachte, ich hätte meine Sonnenbrille verloren, die ich dann aber zufällig doch wiedergefunden habe. Nachdem ich schon 10 Minuten mehr eingeredet habe, toll, die Sonnenbrille ist weg. Was auch nicht gut für meine Laune war.
Nee, kann ich aber voll nachvollziehen, nach der Sache mit der Straßenbahn. Wenn man dennoch bedenkt, dass du eigentlich noch einen richtig weiten Weg vor dir hast und dann das schon so anfängt.
Der Weg zu dir ist jetzt gar nicht so
kann
schlimm
ich unter normalen Umständen. Unter normalen Umständen überhaupt nicht. Geht es tatsächlich zweimal umsteigen, dann ist man auch fast da.
Aber ich meine, man muss aber schon sagen, wir wohnen ja doch schon sehr weit auseinander. Ja, ja. Also da ist ja halt Berlin dazwischen.
Ja, ja.
Aber normalerweise steige ich in die Ringbahn, fahre, glaube ich, nicht mal 20 Minuten und bin bei dir. Okay, man muss noch ein bisschen laufen. Aber ich glaube, unter normalen Umständen brauche ich nicht mehr als eine halbe Stunde zu dir. Was musste ich machen? Totalen Umweg über Warschauer Straße, über Fährberliner Platz mit der U7. Und keine Sorge, ich nenne deine Adresse nicht. Obwohl ich glaube, wenn ich sie dir nennen würde, du hast inzwischen so viele Fans in diesem Podcast gesammelt, Olli.
Ach, tatsächlich?
Vielleicht würde der eine oder andere weibliche Fan jetzt vielleicht vorbeikommen und sich für die vielen glücklichen Stunden, die du ihr beschert hast, bedanken.
Müsste ich hier erstmal aufräumen. Aber jetzt ist auch der Druck gerade sehr, jetzt wo du das sagst.
Ja, es kommen wirklich auch immer positive Kritiken über dich.
Also vielen Dank all meinen Sympathisanten.
Und mit diesen schönen Worten leite ich jetzt den Übergang ein. Wir sprechen heute mal nicht über eine Drei-Fragezeichen-Folge. Stattdessen haben wir uns was ganz Tolles überlegt. Wir sprechen über eine andere Serie, die vor allem den Olli in seiner Jugend, Kindheit begleitet hat. Wie ich zu dieser Serie stehe, das erzähle ich gleich. Du hast auch schon mal in diesem Podcast darüber gesprochen. Es geht heute um die
Funkfüchse. Die Funkfüchse ist auch ein Hörspiel.
Eine Hörspielserie.
Eine Hörspielserie
aus dem Haus Europa.
Eine relativ kurze Hörspielserie, weil sie umfasst nur 15 Folgen. Wo es auch um, na, ich sag mal, Ermittler im weitesten Sinne ist. So eher so vergleichbar mit TKKG. 4 Jugendliche, die zufällig natürlich immer in irgendwelche Kriminalgeschichten geraten. Und die natürlich auch unbeschadet überstehen und im Optimalfall auch aufklären. Zu dieser Hörspielserie bin ich auch Anfang der 90er gekommen, wo ich im Krankenhaus lag. Da hat mir mein Vater ja einen ganzen Bündel an Hörspielkassetten gekauft, die er auf dem Flohmarkt erstanden hat. Unter anderem ja 3 Fragezeichen, weil ich glaube ich auch schon mal erwähnt habe. Und wie gesagt, hier auch 5 Kassetten der Funkfüchse. Und zwar die ersten 5 Folgen, die ich somit wirklich fast in- und auswendig kann. Ich bin sehr froh, dass wir heute endlich mal eine dieser Folgen besprechen. Bei den 3 Fragezeichen-Podcasts, die wir bis jetzt aufgenommen haben, ist mir immer wieder aufgefallen, dass mein Wissen auch noch sehr große Lücken aufweist. Und ich mich nicht mehr so als Fan bezeichne, sondern als, ich mag die 3 Fragezeichen. Und Hörspiele und so. Und ich rede gern drüber, aber ich bin immer wieder begeistert, Thomas, muss ich jetzt nochmal erwähnen, wie du hier immer mit Fakten und Fachwissen um dich schmeißt. Großartig.
Das ist total lieb von dir. Mhm. Bevor wir uns jetzt weiter einschleimen, ich habe ja immer erwartet, ich habe der, und bei unserer letzten gemeinsamen Aufnahme haben wir beide über die 3 Fahrzeuge, die Zeitreisen gesprochen. Mhm. Und ich habe innerlich wirklich damit gerechnet, jetzt schmeißt Olli hin. Der wird mir jetzt ins Gesicht sagen, was ist das für eine Grütze? Ich habe keinen Bock mehr, mich damit zu befassen. Aber im Großen und Ganzen, die Folge kam zwar nicht so gut weg, inhaltlich, aber du fandest sie ja dann doch gar nicht so schlecht.
War nicht so schlecht, weil das Thema spannend war. Es ist wie bei vielen 3 Fragezeichen-Folgen, die Auflösung ist mal wieder total enttäuschend. Aber an sich hatte ich tatsächlich, während ich die Folge gehört habe, hatte ich tatsächlich Spaß und sogar einen gewissen Spannungsbogen. Also ich wollte wissen, wie sich das alles aufklärt. Und ja, und ich finde es auch gut, dass wir diesen Podcast darüber machen, weil wenn man sich sowas anhört, muss man mit jemandem darüber reden. Das ist wie so ein bisschen Psychologie, also dass man sagt, ich muss mich jetzt mal darüber auskotzen und dann geht es einem danach auch wieder besser und man kriegt nicht wieder diese Albträume.
Man muss halt aber aufpassen, wie weit man geht. Es gibt ja Leute, die diesen Podcast hören, die uns vorwerfen, dieses ganz auseinandernehmen und klamüsern. Das ist irgendwann nervig. Man kann ja auch probieren, das schneller irgendwie abzuhandeln. Das möchten wir heute probieren. Ob das klappt, das wissen wir noch nicht. Ich muss dich nämlich korrigieren, obwohl die Hörer das gar nicht gehört haben. Wir haben nämlich eben schon drüber gesprochen. Da hast du gesagt, dass die Hörspiele zwischen 1981 und 84 erschienen sind. Stimmt nicht ganz. Das ist jetzt wirklich wieder Klugscheißer-Modus.
Okay.
In der Zeit sind bei der Pelikan AG die Bücher
erschienen. Das hat mich nämlich gewundert. Ich habe nämlich recherchiert, wann die Bücher erschienen sind. Mhm. 81 bis 84. Dann habe ich auf einer Hörspielseite mir die Hörspiele rausgesucht. Dachte ich, hä, auch 81 bis 84? Ist es parallel gemacht worden? Also Buch kam raus, Aufnahme dazu. Buch kam raus, Aufnahme dazu. Dachte ich, okay, vielleicht ist das so. Denn klär mich bitte auf, wann sind die Hörspiele entstanden?
Ja, das Witzige ist, in den Inlays der Hörspiele steht nicht das Jahr. Da steht nur Copyright 1981 Pelikan AG, also in den ersten Folgen. Ich habe aber bei meinen Recherchen rausgefunden, die Hörspiele sind zwischen 1983 und 85 erschienen. Das passt aber auch, denn nimm mal die drei Fragezeichen-Hörspiele. Da sind ja die ersten 9 Hörspiele noch im Jahr 1979 erschienen. Ja. Beziehungsweise die ersten 15 Folgen zwischen 79 und 80. Ab Folge 16 hast du eine radikale Änderung, was die Stimmfarbe von den drei Detektiven angeht, da merkst du, die sind schon ein bisschen älter geworden und schon so in der Pubertät.
So ein Stimmbruch so ein bisschen, außer Peter genau, natürlich, ja. Aber sonst.
Weil die haben ja immer die Hörspiele so in Blöcken aufgenommen. Also die ersten 9 Folgen, dann die Folgen 10 bis 15, dann die Folgen 16 bis 21. Als ich mir jetzt eins dieser Funkfüchse-Hörspiele angehört habe, da kommen auch alle drei Sprecher der drei Fragezeichen vor. Und da habe ich so für mich gedacht, 1981, das kommt aber nicht hin. Da klingt Justus, da klingt der Oliver Rohrbeck ja mehr so wie ein Ameisenmensch. Der ist aber von 83. Du siehst, mit so einer Kacke befasse ich mich. Über sowas denke ich nach. Und dann habe ich diese Seite gefunden und dachte, ja, so innerliche Befriedigung, ich habe recht, das ist der 1983er Oliver Rohrbeck von der Stimmfarbe. Da habe ich mir selber auf die Schulter geklopft.
Dieses Engagement, was du hier mitbringst, macht diesen Podcast so wertvoll.
Ja, aber es gibt auch Leute, die sagen, das interessiert doch keine Sau.
Richtig.
Warum befasst er sich damit?
Richtig.
Die gehen wahrscheinlich jeden Abend wegfeiern, kommen mit 10 Frauen nach Hause, haben ganz viel Geld.
Und du bist dieser komische, einsame Typ in seiner Wohnung, über den die Nachbarn immer reden.
Na gut, die Leute, über die ich gerade gesprochen habe, die hören diesen Podcast bestimmt nicht. Die fahren wahrscheinlich gerade mit ihrem Porsche in Kudamm runter, rauf und runter.
Ja, deine Nachbarn hören den Podcast bestimmt auch nicht. Es sei denn, wir sind mal wieder sehr laut, dann sind sie live dabei. Aber in der Regel nicht.
Ja, auf jeden Fall, wie sind wir darauf gekommen? Genau, die Erscheinungsjahre waren zwischen 1983 und 85. Es sind insgesamt 15 reguläre Bücher und Hörspiele erschienen. Bei den Büchern gibt es noch eine weitere Geschichte, in denen die Funkfüchse im Italienurlaub sind. Und die haben sie in 5 Tramp-Bücher zerlegt. Tramp-Bücher waren wohl auch mal so ein Trend bei Pelikan. Da gab es auch TKKG-Fälle und so. Und ein Tramp-Buch, habe ich gedacht, was ist das? Habe ich auch nachgeguckt. Du kennst doch diese Reklambücher, ne?
Nee.
Diese kleinen gelben Heftchen.
Ach, die man aus dem Automaten kriegen kann.
Ja, unter anderem, wo du dann irgendwie Shakespeare oder Goethe. Ja, genau. Und ein Tramp-Buch ist nur ein Viertel so groß wie so ein Reklambuch.
Ah.
Total gut. Interessant, oder?
Naja.
Wir müssen was ganz Unangenehmes abhandeln, bevor wir jetzt hier in die Folgenbesprechung einsteigen. Der Autor ist ein Rüdiger Greif. Das ist aber ein Pseudonym. Franz Kurowski.
Genau, und ich weiß, worauf du hinaus möchtest.
Hast du doch, weil ich habe dich gestern gefragt, bist du über seine Vita vertraut? Und da hast du gesagt, nein.
Nein, aber ich habe mich heute vertraut gemacht. Okay. Und zwar, ja, war er ein Autor der rechten Szene, möchte ich mal sagen, auch zu der Zeit damals. Unter anderem war er beteiligt an für die Reihe Der Lanzer. Ansonsten auch generell viele Fachbücher auch in dem Bereich. Ja, wie passen jetzt die Funkfüchse da rein, habe ich mich gestern schon gefragt und habe auch extra genau hingehört, ob man da irgendwas raushören könnte, aber nein, also wie gesagt, er war Nazi.
Also pass auf, ob man das so sagen kann, ist jetzt auch wieder ein bisschen fraglich. Er wurde jedenfalls am 17.11.1923 in Homburg geboren.
Ja.
Er starb ziemlich spät, am 28.05.2011.
Er ist also tatsächlich recht alt geworden, ja.
Genau. Er wuchs in Dortmund auf. Übrigens die Fälle, man merkt es in den Hörspielen nicht, ich habe die Bücher nie gelesen, du ja auch nicht bestimmt. Nein. Die spielen auch in Dortmund, darauf komme ich aber später zu sprechen. Jedenfalls erlernte er nach der Volksschule den Beruf des Drehers. Dann war er ab 1942 Soldat in Südosteuropa und Nordafrika. Dann absolvierte er wahrscheinlich als Soldat eine Ausbildung zum Funker, Fallschirmspringer und Dolmetscher für Neugriechisch. Und dann wurde er 1942 mit dem Erzählerpreis der, in Anführungszeichen, Wacht im Südosten ausgezeichnet. Eines von rund 100 Druckerzeugnissen, das von der Propagandatruppe des Heeres herausgegeben wurde. Er kehrte nach 1945 in seinen Beruf zurück und wurde Vorarbeiter, dann Schichtleiter, dann Aufsichtsrat und dann Betriebsratsvorsitzender in einer Maschinenfabrik. Ab 1958 war er als freier Schriftsteller tätig. Laut der Deutschen Nationalbibliothek hat er insgesamt 400 Bücher für Kinder und Erwachsene geschrieben.
Na, die rassistischen halt für die Erwachsenen und die Funkfüchse halt für die Kinder.
Vielleicht wissen ja nicht alle, was der Lanzer ist. Also sein Themenschwerpunkt war der Zweite Weltkrieg. Er schrieb für die Reihe der Lanzer ganz viele Sachen und das ist ein, ja, das waren kriegsverherrlichende Heftromane. Da wurde quasi trivial und nicht faktisch der Mythos der sauberen Wehrmacht behandelt. Also quasi nur Lobeshymnen, wie toll die Wehrmacht war. Ja, und eine ganze Reihe seiner Bücher erschienen übrigens in rechtsextremen Verlagen. Also, das ist schon,
finde ich, der Fall ist jetzt für mich vollkommen klar. Du hast ja erwähnt, dass er unter anderem im Krieg auch Funker war.
Ja.
Daher, da ist ihm wahrscheinlich die Idee der Funkfüchse gekommen.
Eventuell.
Also, witzige Vorstellung eigentlich, wie er da im Graben sitzt, die Leichenteile um ihn rumfliegen und er denkt, Mensch, Bömmel, ja, aber kommen wir später zu
den Details. Vielleicht hieß er Bömmel und Bohne, so hießen vielleicht zwei seiner Kumpane, die dann weggesprengt wurden.
Ja, das kann sein.
Ich finde das ganz schwierig.
Wären wir auch gerade kriegsverherrlichend?
Nö.
Gut.
Wir machen uns dann darüber lustig.
Ach so.
Also ich finde es immer so ein bisschen traurig, wenn man sich so mit den Hintergründen beschäftigt und dann sowas rausfindet.
Ja, ich habe mich gestern auch ein bisschen umgehauen,
muss ich sagen. Genau, und deswegen, ich wollte dir nicht jetzt deine Nostalgie kaputt machen.
Die Frage, warum er die Funkfüchse unter einem, es hat ja eigentlich immer einen Grund, warum Leute unter einem Pseudonym arbeiten.
Wahrscheinlich deswegen, wenn er schon so bekannt war als jemand, der umstrittene Schriften über den Zweiten Weltkrieg verfasst. Aber man darf auch wieder nicht vergessen, das ist alles schon so lange her. Die Funkfüchse sind Anfang der 80er Jahre erschienen. Gerade wo so eine Kinder-Jugendbuch-Reihen boomten, sag ich jetzt mal. Also TKKG kam 1979 auf den Markt, drei Fragezeichen war schon etabliert und es gab ja bestimmt noch Dutzend andere Bücher, die wir wahrscheinlich gar nicht alle kennen.
Da ist schon eine Menge Zeit zwischen seinen rassistischen Literaturen
und. Wir wissen ja nicht, ob es rassistisch war. Ja. Also ihr könnt auch gerne über ihn googeln. Da steht auch, was er alles für Themenschwerpunkte behandelt hat und wie die Bücher alle heißen.
Ich nehme mir einfach immer das Wort rassistisch in den Mund, aber dabei ist es ja überhaupt totaler Quatsch eigentlich. Ja. Weil er hat halt nur über den Krieg geschrieben, Kriegsverherrlichen. Das hat ja noch lange nichts mit Rassismus zu tun.
Nicht direkt, genau. Eigentlich. Da hast du recht. Also selbst da muss man vorsichtig sein. Aber ich finde schon, dass, wenn man sich jetzt so mit Funkfüchse befasst und dieses Wissen im Hinterkopf hat, hat es schon so einen kleinen Fadenbeigeschmack. Also ich finde schon, ich habe ja auch noch in anderen Foren recherchiert und da hat einer geschrieben, wisst ihr was über den Autoren? Und die Antwort war, ja, aber tu dir selber einen Gefallen, befass dich damit nicht, weil dann fängst du an, Sachen zu interpretieren, wenn du die Funkfüchse hörst und liest. Das fand ich ganz interessant.
Um mal jetzt aus dem Nationalsozialismus ein bisschen rauszukommen, habe ich eine Frage zum Thema dieser Jugendbücher. Und zwar habe ich mich gestern gefragt, werden eigentlich diese Bücher schon mit dem Gedanken geschrieben, dass die als Hörspiel verfasst werden? Oder sucht sich ein Hörspielautor diese Bücher aus und sagt, Mensch, klingt interessant, machen wir ein Hörspiel draus. Wie wird ein Jugendbuch zum Hörspiel? Oder wie wurde damals, macht man ja heute glaube ich nicht mehr so, wie wurde damals ein Jugendbuch zum Hörspiel?
Ich glaube, du darfst ja nicht vergessen, wir drehen jetzt wieder die Uhr um 30, 35 Jahre zurück. Was hattest du denn damals? Die Leute haben, so albern das wieder klingt und so plakativ, früher mehr gelesen. Was ja total bescheuert ist.
Wir hatten ja nichts anderes.
Ja, könnte man so sagen, wir hatten ja nichts anderes. Ne? Heute in Zeiten von Smartphone und Internet hat sich ja auch deine Lesegewohnheiten ganz anders entwickelt. Du kannst ja jetzt auf dem Kindle lesen oder liest alles über dein Tablet und so weiter. Du bist ja auf ein reines Druckerzeugnis nicht mehr angewiesen. Was ich persönlich schade finde, und da habe ich mich auch schon mal mit Benjamin drüber unterhalten, ich würde immer einem Buch den Vorzug geben als irgendwie einem Kindle oder so. Weil ich
brauche. Ja, dieses Haptische ist einfach was ganz anderes, dieses Umblättern und ich mag auch
das Gefühl, einfach so
die geben sich zwar echt Mühe, auf dem Bildschirm eine Druckseite zu simulieren, dass es wirklich einer echten Buchseite so nah wie möglich kommt, aber es ist einfach nicht das Gleiche.
Und auf der anderen Seite...
Vor allem, man hat denn immer, ich mag auch immer, wenn ich ab und zu mal ein Buch lese, ich lese nicht so viel, muss ich dazu sagen, aber wenn ich mal lese, mag ich auch dieses, so viele Seiten hast du schon durch, also im Hintergrund, so viele Seiten hast du schon und so lange geht die Geschichte noch, das hast du in der Hand und
kannst es abwiegen.
Genau, richtig, du kannst es so fast abwiegen.
Mensch, ich habe schon 200 Seiten gelesen und du hast es quasi so richtig in der Hand und siehst, und noch 100 Seiten.
Ja, wenn die Geschichte entspannt wird und sich zuspitzt und merkst, oh Gott, nur noch 5 Seiten oder so, wie wird das jetzt enden und so. Mhm. Das ist...
Und ich finde, so bei einem Kindle oder so hätte ich gar nicht das Gefühl, wenn ich sehe, aha, noch 5 Seiten. Aber das war ja gar nicht die Ausgangsfrage. Ich denke mir mal, dass es einfach damals so gewesen ist, dass sich die Hörspielproduzenten auch umgeguckt haben und alleine Europa, was die damals auf den Markt geworfen haben an Hörspielserien, die waren ja richtig groß in den 70er und 80ern, bis dann in den 90er Jahren so der Verkauf von Hörspielen rapide in den Keller ging. Die 90er waren der Tod des Hörspiels, kann man sagen. Weil da
so viel Unterhaltungselektronik auf den Markt gekommen ist, wie der Computer, Spielekonsolen, Videokassetten, man konnte jetzt selber im Fernsehen aufnehmen und sich den Scheiß immer wieder angucken und da geriet das Hörspiel tatsächlich immer weiter in den Hintergrund.
Und dann hattest du Anfang der 2000er, wo die Leute, die damals in den 80ern die Hörspiele gehört haben und dann jung erwachsen wurden, sich nicht mehr damit beschäftigt haben, die kamen dann irgendwann in das Alter, wo sie wieder das wiederentdeckt haben, so wie wir wahrscheinlich auch. Also ich kann mich erinnern, dass ich ja auch eine Weile von Hörspielen nicht sehen wollte. Und erst wieder so mit Anfang, Mitte 20 darauf zurückkam.
Aber überlebt aus der Zeit haben tatsächlich, so wie ich weiß, nur die 3 Fragezeichen oder eventuell sogar noch die 5 Freunde. Werden die noch produziert?
5 Freunde gibt es immer noch neue Folgen. Da hatten wir uns auch mal drüber gesprochen, weil der Lutz McKenzie immer noch der Erzähler ist bei 5 Freunde.
Stimmt. Da kommen wir heute auch noch zu diesem herrlichen
Mann. Genau, der wird heute auch Erwähnung finden. Was ganz interessant ist, weil du sagst, 3 Fragezeichen, TKKG und 5 Freunde haben überlebt, weil das sind die Serien, die sich immer gut verkauft haben. Und so eine Sachen wie Funkfüchse oder wobei wir uns privat unterhalten haben, Tom und Locke als Beispiel, die haben sich, glaube ich, nicht so super verkauft. Und dann kam ja der ganze Rechtsstreit mit dem Musiker Carsten Bohn und sie hätten ja überall die Musikstücke austauschen müssen. Bei 3 Fragezeichen TKKG hat sich das gelohnt. Aber für so eine kurzlebige Serie wie Funkfüchse haben die sich wahrscheinlich dann gesagt, naja, warum sollen wir das jetzt rausschneiden? Ist viel zu viel Aufwand und so gut verkauft sich's dann nicht. Das heißt, du kriegst diese Hörspiele heute nicht mehr auf dem freien Markt. Also Funkfüchse hast du nicht die Chance, in den Laden zu gehen und es dir neu zu kaufen, weil es nicht mehr aufgelegt wird.
Weil die Musik nicht ersetzt wird.
Genau, weil sie sich gesagt haben, der Aufwand ist zu groß.
So. Also für mich ist die Frage, ob sich das Hörspiel wirklich so schlecht verkauft hat oder nicht einfach die Jugendbuchreihe endete.
Das kann natürlich auch sein.
Wenn keine Bücher mehr geschrieben werden, dann haben sie auch keine Hörspiele mehr gemacht. Die hätten die natürlich auch weiter so, also das, wenn die Buchvorlage endet, heißt es ja fürs Hörspiel eigentlich auch nicht, dass das mitendet, sondern wenn es erfolgreich ist, ist eigentlich richtig, dann schreiben die trotzdem weiter, auch wenn die Bücher schon vorbei sind. Also wahrscheinlich war es wirklich nicht so erfolgreich.
Aber man kann es ja eigentlich auch das Beispiel auf das Thema Fernsehen anwenden. Du könntest ja genau sagen, warum gibt es die und die Serie nicht mehr? Vielleicht, weil sie nicht so hohe Einschaltquoten hatte, wie jetzt eine andere Serie. Die Bücher sind ja, wie gesagt, bei Pelikan erschienen, so wie TKKG. Und ich war ein bisschen erstaunt, die Hörspielbearbeitung, also das Skript, hat eine Astrid Nicolai wohl gemacht. Also nicht unser alter Freund H.G. Francis. Jetzt finde ich aber über die Astrid Nicolai nichts im Netz, dass ich gedacht habe, vielleicht war das auch nur ein Pseudonym für den H.G. Francis. Auf jeden Fall ein alter, vertrauter Name. Unsere Heike Dine Körting hat wieder Regie geführt.
Musik Phil Moss, das wundert mich jetzt ein bisschen, weil das doch eigentlich auch die Carsten Bohn-Stücke da drin sind.
Möchtest du dieses Fass wirklich aufmachen? Oder wollen wir es mal für irgendwann, wenn wir mal über die Musik in 3 Fragezeichen
reden? Kannst du nicht einen kleinen Satz dazu sagen, dass wir es verstehen?
Phil Moss war ein Sammelpseudonym. Das heißt, wir beide würden jetzt für einen Verlag arbeiten oder für eine große Produktionsfirma. Du steuerst dazu Musik bei, ich steuere Musik bei. Und anstatt dass dann in den im Inlay, in den Credits steht,
der und
Stücke 1 bis 3, okay. Oliver Hecke, Stücke 4 bis 6, Thomas Freitag, haben die einfach alle Stücke unter diesem Pseudonymnamen gemacht. Das ist ja das Problem, warum dann dieser ganze Rechtsstreit mit dem Carsten Bohn irgendwann entstanden ist, weil man nicht mehr die Stücke zuordnen konnte. Auch wenn er sagen konnte, das sind meine und das sind meine, gab es immer noch Stücke. Das war wohl ein ganz großes Problem bei diesem ganzen Gerichtsverhandlung. Und der soll ja angeblich noch bis heute andauern, dieser Gerichtsstreit. Ich würde gerne mit dir über die Charaktere noch kurz sprechen.
Ja, gerne.
Also ich habe mir aufgeschrieben, Wir haben einmal den Bömmel, in Klammern Jochen Jeitz.
Genau.
Wird gesprochen von Marek Harloff.
Ja.
Bömmel ist ein rothaariger kleiner Bursche und er ist auch von den Funkfüchsen, von den Freunden, der erfahrenste Funker wegen seinem Papa.
Darum ist er auch Funkfuchs 1.
Genau. Er brachte die Begeisterung in den Freundeskreis rein. Seine Mutter ist tot, was ziemlich oft in den Hörspielen erwähnt wird, wie mir aufgefallen ist. Und immer wenn das vorkommt, setzt der Erzähler so eine leichte, mitleidige Stimme auf.
Das ist mir auch aufgefallen. Also und dann kommt auch immer so eine kleine, es wird auch nie einfach so erwähnt, es kommt immer ein kleiner trauriger Satz dahinter. Ja, deswegen muss der Vater jetzt halt viel alleine machen. Mhm. Und die erklären dann immer noch ein bisschen was zu deren Lebensumstände, die sie jetzt halt ohne die Mutter haben, was immer so einen traurigen Unterton hat.
Ja.
Müsst ihr mal drauf achten, wenn ihr euch das anhört.
Bömmel geht in die gleiche Klasse wie Claudia. Der Sprecher Marek Harloff wurde am 22.04.1971 in Hamburg geboren. Er ist der jüngere Bruder von Fabian Harloff, auf den wir auch noch zu sprechen kommen.
Ja.
Das ist eine ganze Künstlerfamilie gewesen. Also jeder hatte da irgendwie, ich glaube, der Papa war Theaterschauspieler und so weiter und so fort. Er stand schon als Kind vor der Kamera. Er spielte dann später Theater und war auch in Fernsehserien zu sehen. Michael. Ich habe immer wirklich gedacht, das liest sich, wenn die den Namen aussprechen, wie Michael,
dass sie ihn alle Michael nennen. Er wird wirklich Michael geschrieben, und zwar Martha, Emil, Ida, Kaufmann, Emil, Ludwig. So schreibt sich der Michael. Also wirklich in Lautschrift, kann man sagen.
Gesprochen von Michael Deffert. Michael wird, so habe ich es jedenfalls verstanden, so ein bisschen als Streber konzipiert. Also was heißt konzipiert? Er dargestellt.
Na, er ist ein Streber, was ja auch, ist ja nichts Negatives. Er ist halt der Beste in der Schule, wovon die anderen drei Funkfuchs-Kollegen ja auch regelmäßig profitieren, indem sie
Nachhilfe bei ihm kriegen, ne?
Nachhilfe bei ihm bekommen und was gibt's da zu meckern?
Er ist gut in Mathe und Physik und er interessiert sich für Sprengstoffkunde, was wohl in den Hörspielen nicht erwähnt wird. Da habe ich jetzt mal eine Frage, denn ich habe ja jetzt 2 oder 3 Folgen in der Vorbereitung gehört. Und ich bin der Meinung, auch in irgendeinem Hörspiel wird es gesagt, irgendwie, da war vor kurzem irgendwie so ein kleiner Vorfall mit Sprengstoff. Aber darüber wollen wir nicht sprechen.
Also auf keinen Fall in den ersten 5 Folgen.
Ich bin aber der Meinung, es war in der 2. Folge, die ich gehört habe. Ich bin mir aber nicht mehr sicher.
Terror im Jugenddorf?
Kann sein, dass es da irgendwie so, weil, also ich fand diese Bemerkung, die Sprengstoffkunde wird nicht im Hörspiel thematisiert. Ich war aber der Meinung, irgendwo fällt so ein kleiner Nebensatz. Michael mag Claudia sehr. Mhm. Und, das habe ich aber auch nicht so rausgehört, da merkst du mal, dass ich mich mit der Serie nicht so auskenne, Michael ist der Anführer. Ich habe immer gedacht, Bohne ist der Anführer.
Bohne nun gar nicht. Also ich kann verstehen, dass man denkt, dass Bömmel der Anführer ist, weil er halt der Profifunker unter denen ist oder der dem Funken am nächsten steht. Aber nein, Michael ist tatsächlich der Anführer, weil er halt der Schlauste von den Vieren ist.
Ja, und er nimmt auch immer die Dinge in die Hand, so wie ich ihn jetzt kennengelernt habe. Dass er immer sagt, nein, wir machen das so und so. Und alle hängen auch immer an seinen Lippen und sagen, ja, du hast recht.
Meistens ist es ja auch ganz schön klug, was er sagt.
Du hast recht, Bömmel ist auch sehr prominent. Um jetzt noch Michael abzuhandeln, er wird ja gesprochen von Michael Deffert. Der wurde wiederum am 01.01.1968 in Hamburg geboren. Der besuchte eine Filmhochschule in Los Angeles. Er spielte eine Hauptrolle, so wie Fabian Harloff, in der Serie SK Babies von 1996 bis 1999. Aber viele werden ihn wahrscheinlich eher als Synchronsprecher kennen. Er sprach zum Beispiel den Aladdin in dem Disney-Film Aladdin und in den Fortsetzungen, aber nicht in der TV-Serie. Der ist eigentlich so ein Synchronsprecher, der ist für mich immer so die zweite Reihe. Es gibt ja wirklich so Synchronsprecher, die sehr hervorstechen. So
die Speerspitze?
Die Speerspitze. Und der ist immer so einer, der so im Hintergrund agiert. Also man hört den schon ziemlich oft. Aber ich finde den immer sehr unscheinbar.
Ich finde aber, er hat eine sehr schöne Stimmfarbe, charakteristisch wirklich mit hohem Wiedererkennungswert. Wundert mich, dass der nicht viel gemacht hat. Also ich war auch mal der Meinung, dass er mal dick gesprochen hat in den 5 Freunden, aber da habe ich jetzt keine Bestätigung gefunden, dann ist das auch falsch.
Also meinst du jetzt in den ersten 5 Freunde-Folgen, dann nicht?
Denn glaube ich auch in den späteren mit Sicherheit auch nicht.
Achtung, jetzt wieder Nerdwissen. Oliver Mink. Oliver Mink ist zum Beispiel der Standardsprecher von Mark Wahlberg. So, kommen wir jetzt mal zu Bohne, in Klammern Dieter Becker. Der ist laut Beschreibung 1,84 Meter groß, der beste Läufer, aber kein begeisterter Schüler, nur wenn er muss. Und hier die Parallele zu TKKG, wir haben ja schon gesagt, es erinnert von der Figurenzeichnung sehr oft an TKKG.
An Tarzan halt.
Er kann Judo. Gesprochen wurde von Fabian Harloff. Der wurde am 27. Januar 1970 in Hamburg geboren. Um es mal abzukürzen, alle Sprecher sind aus Hamburg. Und wie wir ja wissen, das Europa-Tonstudio Körting steht in Hamburg. Der ist Schauspieler, Synchronsprecher und Musiker. Er war schon mit 4 in der Sesamstraße zu sehen. Ja, auch er spielte bei den SK-Babys. Ich kenne ihn eigentlich hauptsächlich aus den 3 Fragezeichen-Folgen Phantomsee. Da hat er diesen nervigen kleinen
Klanni gesprochen,
genau. Noch sehr jung.
Ja, und man erkennt, also ich erkenne ihn kaum von der Stimme her. Wenn man es weiß und wirklich ganz genau hinhört, dann hat man so ein paar, irgendwann denkt, ja, da kommt der Bohne ein bisschen raus.
Also die prominenteste Rolle hatte er für mich in der 3 Fragezeichen-Folge Gefahr im Verzug. Das ist die Nummer 54. Und das ist auch die Folge, wo ich ihn wirklich am meisten mag. Dann hatte er einen kleinen Auftritt in Folge 125 von 3 Fragezeichen Feuermond, in der 133 Fels der Dämonen und in der 154 Botschaft aus der Unterwelt. Ich muss ganz ehrlich sagen, Fabian Harloff ist mir ziemlich egal. Was jetzt nicht heißen soll, dass ich ihn scheiße finde oder so. Aber ich...
Also ich
mag... Das klingt total doof, wenn ich jetzt sage, ich brauche den nicht, aber ich finde den einfach... nicht gut.
Ich mag auch seine Stimme. Ich kann auch nicht verstehen, warum du zum Beispiel Tobias Kluckert nicht magst, weil er dir halt so omnipräsent ist, wie du immer sagst. Das ist immer so dein Grund, weil den oft hörst, magst du ihn nicht. Aber dieser Fabian Harloff ist ein richtiger Tausendsasser. Zum Beispiel hat er auch gesungen, einige Alben aufgenommen seit den Ende der 80ern. Das ist die Frage, kann man was von ihm kennen? Und ich würde sagen, nein. Also es ist wirklich...
Und da guckst du extra in die Papiere.
Da gucke ich extra in die Papiere um so ein paar Songtitel. Aber...
um noch kurz was zu Fabian Harloff zu sagen. Er ist übrigens auch die Stimme von Bob der Baumeister.
Oh, das, ja. Da muss ich mal drauf achten, wenn ich mir die Serie mal wieder angucke.
Ich würde auch gerne was zu dem Charakter Bohne sagen.
Small Town Girl ist ein Lied, was er gesungen hat. Hold On Together hat er gesungen. Liebe pur hat er gesungen.
Ganz toll, Olli.
Glory and Fame, I Follow You. Und hier, um ein Album zu nennen, hier jetzt von 2013, Nu Aber. Wie ist ein Album von ihm? Ja, er hat halt auch gesungen. Bei YouTube findet man auch die Lieder. Guckt sie euch, hört sie euch mal an.
Also die Zeit hattest du.
Was?
Die Lieder von Fabian Harloff.
Nein, ich habe wirklich nur kurz bei YouTube eingegeben, die Lieder gibt's, und habe weitergemacht. Ich habe mir nicht ein Lied angehört, aber das werde ich auf jeden Fall noch nachholen. Das bin ich dem Herrn Harloff schuldig.
Olli, mit meinen 36 Jahren, ich habe es endlich gerafft, wie man Shownotes macht. Ich fange jetzt damit an, alle Folgen von uns mit Shownotes nachzureichen. Das wird zwar bestimmt auch wieder bei meinem Arbeitstempo Wochen dauern, aber dann könnte ich ja jetzt für diese Folge mal ein Video von Fabian Harloff
verlinken. Okay, um jetzt meine letzten Fans auch noch zu verprellen, was zur Hölle sind Shownotes?
Es gibt noch einen vierten Charakter, und zwar Claudia Becker alias Delphine. Die wird gesprochen von Alexandra Dörck. Delphine will mal Tierpflegerin werden, ist gut in Biologie. Und den Spitznamen hat sie weg wegen ihrer Liebe zu Tieren und ihrer Schwimmleistung. Also hier hast du ja eine ganz krasse Parallele zu Gabi Glockner.
Ja, die Pfote.
Genau. Gabi ist die Pfote, sie ist der Delfin. Auch wieder dieses typische Klischee, also ich glaube, das ist so ein 80er-Jahre-Klischee. Mädchen mögen halt Tiere, oder?
Ja, das ist ein bisschen, finde ich auch ein bisschen aufgesetzt, die ganze Claudia-Rolle. Ich bekomme aber später nochmal zu, wenn es soweit ist. Auch wenn mal Szenen vorkommen, wo sie mit Tieren zu tun hat, ist es immer so, ja, so stereotypisch dargestellt auch. Das ist so eine kleine Ecke, an der ich mich regelmäßig stoße.
Na, ich habe ja in dieser Vorbereitung nur 3 Folgen gehört. Mhm. Und in der einen Folge, die wir gleich besprechen, kommt ja eine Szene vor, wo sie sich mit einem Tier beschäftigt. Mhm. Kommt das öfter vor?
Ja, hör dir zum Beispiel Katzendieben auf der Spur mal an.
Achso, ist sie da die Katzenlady aus Simpsons?
Nee, da ist sie die Katze.
Noch ein ganz wichtiger Punkt, sie mag Michael. Und deswegen zeigt sie es ihm nicht.
Ja, so sind es Frauen.
Ja, das stimmt wirklich, ja. Da habt ihr es. Ihr mögt uns, aber ihr stößt uns weg.
Du hast noch was Wichtiges vergessen. Mhm. Und zwar Claudia und Bohne sind Geschwister. Und deren Vater ist Direktor der Schule, auf die sie gehen.
Genau.
Was bestimmt ganz toll ist, wenn man den Direktor zum Papa hat.
Naja, also so wie ich jetzt die Hörspiele erlebt habe, so wirklich ernst nehmen die den aber nicht.
Ne? Nein, die nennen den da auch alle Häuptling.
Auch im Anwesenheit der anderen Schüler.
Er mag es nicht, wenn er in der Schule Häuptling genannt wird. Ganz oft hört man, wie sie sich dann ganz schnell wieder verbessern und sagen, oh, Entschuldigung, Herr Direktor. Oder sonst was.
Über Alexandra Dörck, der Sprecherin, da findet man relativ wenig im Internet.
Ist mir auch aufgefallen.
Nicht mal das Geburtsdatum habe ich gefunden. Sie wuchs aber auch in Hamburg auf. Und sie sprach unter anderem die Jelena in 3 Fragezeichen, die Nell in Reiterhof 3 Lilien. Und sie gründete 1995 das Comedy-Duo Bo Dörek, was sich 2007 aufgelöst hat und für zwei Revival-Abende 2017 nochmal gegründet hat.
Ich musste gerade mal gucken, wie kann ja nicht sein, dass man das Geburtsdatum von ihr nicht findet, aber du hast recht.
Vielleicht ist sie so eitel, dass sie das nicht will.
Das ist natürlich, kann natürlich sein, ja.
Aber sie muss ja dann auch so ungefähr Jahrgang 1970, 72 sein. Also von der Stimmfarbe her, wenn die das 83 aufgenommen haben, sie klingt so 12, 13.
Mir wäre es noch ganz wichtig, dass wir auf den Erzähler zu sprechen kommen. Und zwar Michael Haag, finde ich eine großartige Stimme. Ich mag ihn sehr, höre ihn auch in den Funkfüchsen halt sehr gerne. Wo ich ihn früher auch gehört habe, ist das Hörspiel Alf. Ne, da ist er, da löst er irgendwann diese Frauen, diese, also in der ersten Folge, wird, müssen wir ganz kurz zu Alf kommen, gibt es eine Erzählerin bei Alf.
Die so ich die ersten drei, vier, fünf Folgen.
Ach, tatsächlich, ja, ich dachte immer nur die erste Folge, okay.
Nee.
Die ich unfassbar sympathisch finde irgendwie, wie sie es erzählt. Und da sitzt halt Alf und hat die ganze Zeit Langeweile. So ungefähr fast wie eine Nachrichtensprecherin oder wie hieß die, Margarete Schreinemakers, möchte ich mal fast sagen. So ein bisschen. Und ich fand sie sympathisch, aber über die findet man auch nichts. Entweder hat man der Putzfrau da gesagt, ey, komm mal, wir brauchen mal kurz, sag mal ein paar Sätze ins Mikrofon. wundert mich, dass die tatsächlich nirgends weiter auftaucht. Gut, auf jeden Fall wurde sie dann irgendwann von Michael Haag ersetzt.
Aber darf ich dazu nur eine Sache sagen?
Nein.
Ich mag die Stimme auch, aber wie sie es vorträgt. Also erstmal hat sie pro Alf-Folge vielleicht zwei Sätze.
Ja.
Zum Beispiel in der einen Folge, wo Alf da irgendwie diese Kosmetik verkauft. Und dann am Ende werten die den Tag aus, was die verkauft haben. Ungefähr mit der Stimmfarbe sagt sie: Der Abend war ein Riesenerfolg. Die Tenners und Alf sitzen am Tisch und zählen das Geld. Ist jetzt keine großartige Sprechleistung, aber ich mag die Stimme.
Irgendwie mag ich die Stimme auch. Die hat einen hohen Wiedererkennungswert. Ja. Hört euch bitte, die Folgen gibt's auch auf YouTube, hört euch mal bitte die ersten Folgen von Alf an und vielleicht könnt ihr unter den Kommentaren was schreiben. Ja. Ansonsten würde ich sagen, war schon fast zu viel mit Alf.
Man muss ja dazu sagen, dass es damals ziemlich in war, Original-TV-Aufnahmen zu Hörspielen umzuarbeiten.
Mhm.
Das heißt, wir haben ja hier die original-deutsche Synchronisation von Alf auf den Kassetten. Die Erzählerin bzw. der Erzähler wurde ja nur eingefügt, damit der Hörer ungefähr eine Vorstellung hat, was da passiert. Weil wenn Alf schreit und du nicht weißt, was da passiert, erzählt ja jetzt zum Beispiel Michael Haag, dass er wieder die Küche in Brand gesetzt hat. Und der Michael Haag, der hat ja viele Karussell-Hörspiele in den Erzähler gemacht. Aber ich habe dich unterbrochen.
Genau, mein Lobeslied auf Michael Haag, genau. Was hat er noch gemacht? Er hat in einigen neueren Folgen der drei Fragezeichen auch mitgesprochen. Und zwar unter anderem die flüsternden Puppen.
Ich muss das erklären. Michael Haag hat auch schon in älteren Hörspielen von drei Fragezeichen mitgemacht, unter anderem in Angriff der Computerviren von 1992. Und er hat auch in vielen anderen Europa-Hörspielen mitgewirkt.
Schwarzer Tag für Mrs. Kingstone.
Und pass auf, Andreas von der Meden, der Sprecher von Skinny Norris und Morton.
Stimmt, er hat Skinny Norris gesprochen.
Genau, weil der ist ja 2016,
ja, richtig.
Wann ist er gestorben? Vorletztes Jahr, glaube ich, ist Andreas von der Meden gestorben. Und er hat jetzt quasi Andreas von der Meden beerbt und spricht jetzt Skinny Norris bisweilen. Morton ist in neueren Hörspielen seitdem nicht mehr aufgetaucht. Aber man geht stark davon aus, wenn Morton irgendwann mal wieder einen Auftritt hat in den Hörspielen, wird Michael Haag ihn bestimmt auch sprechen. Also Michael Haag, ja, mag ich auch. Den habe ich aber als Synchronsprecher für Filme und Serien nicht so auf dem Schirm. Ich glaube, der hat gar nicht so viel fürs Fernsehen gemacht. Eher mehr Hörspiele. Er hat ja zum Beispiel auch, hast du schon gesagt, die DuckTales-Hörspielkassetten hat er auch den Erzähler gemacht?
Nein, habe ich nicht gesagt, weil ich damit das nicht wusste.
Damit verbinde ich ihn immer.
Ah, okay.
Also wenn ich an Michael Haag denke, denke ich immer an DuckTales. Aber er hat auch die Chip und Chap-Hörspielkassetten den Erzähler gemacht. Also der wurde wahrscheinlich wirklich fürs Label Karussell komplett als Erzähler verwurstet.
So, dann haben wir den Erzähler auch. Übrigens, fassen wir hier nochmal zusammen. Also wir haben Bömmel, den kleinen Rotschopf, der auch ein bisschen pummelig ist. Wir haben Michael, den intelligenten Streber. Wir haben Claudia, die tierliebe Hübsche, möchte ich mal sagen.
Mhm.
Und wir haben Bohne, den dürren, sportlichen Kämpfer.
Genau, und auf die anderen Nebencharaktere können wir noch eingehen, so wenn wir dabei sind. Ich möchte noch abschließend jetzt sagen, und dann geht's auch schon los, Leute. Weil der Autor ja in Dortmund lebte, spielt die Serie auch da in der Umgebung, und zwar in Dortmund-Öspel. Jetzt habe ich gegoogelt, diese besagte Papageiensiedlung, die immer wieder erwähnt wird, die gab's und gibt's wohl wirklich. Jetzt habe ich gestern Abend
ein bisschen die Papageiensiedlung gefahren und hast Bilder gemacht.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich
Google.
Google Street View.
Ah, geil.
Habe ich bemüht.
Okay.
Denn in einem Forum habe ich entdeckt, da hat einer geschrieben, er war, also der Eintrag war von 2009 oder so, er war mit seiner Frau in der Papageiensiedlung spazieren, um die Nostalgie auszuleben. Und damals wohl, in der Zeit, wo die Hörspiele spielen, waren die ganzen Häuser bunt angemalt. Und jetzt verstehe ich erst, warum man Papageiensiedlung sagt, weil die Häuser bunt wie ein Papagei waren. Wusstest du das?
Ich wusste gar nichts von dem, was du gerade erzählt hast. Weder, dass es, also es ist jetzt auch wieder...
Ja. Ein kleiner Exkurs.
Ich wusste weder, dass das in Dortmund spielt, noch dass es die Papageiensiedlung wirklich gibt und demnach auch nicht, dass die Häuser bunt angemalt waren.
Dann mach dir mal den Spaß, Google mal den Brinksitzer Weg,
ja,
und dann kannst du durch Google Street View da ein bisschen langfahren.
Sind die noch?
Nein, die sind alle weiß angestrichen und da ist aber auch so ein Hochhaus so ganz an der Seite. Und ich glaube, das ist das Hochhaus, in dem Kemal wohnt, der Freund von den Funkfüchsen.
Okay.
Und in den späteren Hörspielen, ich glaube zum Beispiel bei der Hascherspande, wird doch von Lang Lulatsch gesprochen.
Ah, das richtig. Ist das, ist wo dieses Hochhaus. Wo die ihren, ja.
Wie gesagt, die waren damals wohl alle bunt. Und dann gibt es ja noch ein Freibad namens Froschloch. Auch das gibt es wirklich.
Ist auch so traurig. Erst du hast gestern zum ersten Mal, wo wir privat gesprochen haben, das Froschloch erwähnt. Und ich dachte so, das habe ich noch nie gehört. Gestern höre ich dann die Folge nochmal, um mich darauf vorzubereiten. Dann höre ich auch, wie dieses Wort Froschloch fällt. Was mir vorher nie aufgefallen ist, weil das auch, musst du zugeben, Thomas, wirklich
sehr dumpf ist.
Sehr dumpf, sehr schwer zu verstehen ist.
Das ist ja das Problem. Also wenn ich zum Beispiel Hörspiele über Kopfhörer höre, und damals habe ich sie alle immer nur beim Kassettenrekorder gehört, viele Sachen gehen durch das Rauschen oder durch irgendwie dumpfe Qualität unter. Wenn ich es aber jetzt so nachhole über Kopfhörer, ist mir das natürlich auch aufgefallen. Also kann ich verstehen, wenn du sagst, so habe ich nie gehört.
Bevor wir uns in die Folge stürzen, noch eine kurze Frage. Ich möchte ganz kurz nochmal auf deinen Synchronsprecher-Fachwissen zurückgreifen. Mhm. Alfred Malten, sagt dir der Name was?
Das ist ein Pseudonym.
Ach so?
Ist der Polizist,
ne? Genau, weil die Stimme, die kam mir so bekannt vor, dachte ich, was hat der noch gemacht? Dann habe ich Alfred Malten gegoogelt und nichts gefunden.
Ich gebe dir mal einen Tipp.
Ja?
Denk mal an den Ameisenmensch von 3 Fragezeichen.
Genau, da spielt er Mr. Burroughs.
Ja, richtig.
Das ist der Mr. Burroughs.
Und wie?
Joachim Wolf.
Joachim Wolf, okay. Kennt man ihn noch aus Film und Fernsehen?
Der hat auch viele, viele Hörspiele für Europa gemacht. Ich glaube, er war auch Theaterschauspieler mehr und wird bestimmt auch so alte Schinken im Fernsehen gemacht haben. Aber ich kenne eigentlich nur seine markante Stimme.
Noch eine Frage, bevor ich es vergesse, weil mich das gerade wütend macht.
Wo das Froschloch ist?
Nein.
In Dortmund-Hombuch.
Ah ja, interessant.
Hombruch, Entschuldigung.
Ah, cool. Wir waren vor 5 Jahren waren wir in Hamburg.
Ja.
Warum haben wir nicht das Europastudio besucht?
Das frage ich mich auch, weil wir nicht die Zeit hatten.
Jetzt. Moment mal, wir hatten Zeit, ich habe ein paar Bilder neulich erst wieder gesehen, wir hatten Zeit, blöd an der Elbe zu stehen, wir hatten Zeit, durch einen Elbtunnel zu laufen, Benny hatte Zeit, sich zu verfahren, aber wir hatten keine Zeit, in dieses Europastudio zu gehen.
Ich glaube, man kann da nicht einfach
rein. Nicht rein, aber davor wenigstens hätte ich, da ist doch bestimmt ganz groß dieses Europa-Logo dran, dann hätten wir uns auch vorstellen können und macht mich sauer, lass uns mit der Folge anfangen.
Nee, also ich möchte noch ein, zwei Sachen sagen und dann geht's endlich los.
Okay.
Das Europastudio, beziehungsweise die Villa Körting, ist Rotbaumchaussee. Das ist wohl auch so eine Villengegend, also ich glaube nicht, dass man da einfach reinkommt. Ich fahre dieses Wochenende mit Benjamin und noch einem anderen Freund nach Hamburg eine Freundin besuchen. Und diesmal habe ich mir aber vorgenommen, ich wette, es wird zeitlich nicht klappen, weil der eine Freund bestimmt sagen wird, nein, habe ich keinen Bock. Ich würde gerne mal in die Rotbaumchaussee fahren und davor stehen und dann mache ich hier den Gerhard Schröder, ich will da rein, wenn ich dann so am Tor stehe. Ja, die Älteren wissen, wovon ich spreche.
Aber vielleicht klebe ich heimlich einen von unseren Zentrale-Sticker an das Tor.
Ich will zum Beispiel auch in die Heinrichstraße zu Rocket Beans.
Mhm.
Okay, eine Sache noch, in den Büchern werden auch übrigens konkrete Städtenamen genannt. Auch die A45 wird erwähnt. Das ist die sogenannte Sauerlandlinie. Es gibt übrigens auch eine Papageiensiedlung hier in Berlin-Zehlendorf.
Sind wir durch? Nee, wir müssen ja anfangen jetzt, ne?
Jetzt.
Wir sind ja noch gar nicht fertig. Ich bin schon so richtig in Feierabendstimmung.
Und du hast ja bemängelt, dass in der Folge man so reingeworfen wird und nicht so schön, ich weiß nicht genau, was du dir vorgestellt hast, aber nicht so schön die Charaktere erklärt hat, haben oder die Hintergründe nochmal durchleuchtet hat oder dergleichen, dass man als Zuhörer irgendwie nur so vor vollendeten Tatsachen einfach in die Geschichte reingeworfen wird. Das ist gar nicht so. Da kommen wir gleich nochmal zu.
Ja, da kommen wir auch gleich zu, aber um das aufzugreifen, ich habe gesagt, irgendwie ist es komisch, man wird sofort reingeworfen, obwohl man, und das ist die allererste Folge, der Schatz im Birkenwald. Man kennt ja die Charaktere noch nicht.
Was war nochmal die allererste Buchfolge von 3 Fragezeichen?
Das Gespensterschloss.
Ich gebe dir recht, ich weiß, worauf du anspielst, das wollte ich nämlich gerade auch sagen. Wenn man Folge 1, der Superpapagei, hört,
Man wird ja auch mitten in die Handlung geworfen, ohne was zu wissen.
Gut, das wollte ich ja auch eigentlich erst sagen, aber dann hättest du natürlich als Argument gebracht, das war ja auch eigentlich nicht die erste Folge, sondern die erste Folge ist ja das Gespensterschloss.
Und das regt mich ja auch bis heute auf, dass die erste Hörspielfolge nicht das Gespensterschloss ist, weil da wird alles erklärt. Sie haben stattdessen den Superpapagei genommen. Und wie startet der Superpapagei? Justus und Peter sind auf dem Weg zu diesem, heißt er Mr. Prentiss?
Mr. Fentress.
Mr. Fentress, danke. Und hören irgendwelche Hilfeschreie im Garten. Und wenn du wirklich zum allerersten Mal die Serie hörst, denkst du, was ist denn da los?
Das einzig Lustige ist, das Einzige, was man, wo man aufgeklärt wird in der ersten Szene von der Superpapagei, ist, dass Bob für die Aktenführung zuständig ist. Also Bob kennt man dann schon sehr gut, ja, aber die beiden Protagonisten, die eigentlich gerade im Vordergrund stehen, über die weiß man bis dahin noch gar nichts.
Okay, man muss ja dazu sagen, wenn die dann drin sind und mit dem falschen Mr. Fentress sprechen, wird ja schon erklärt, Alfred Hitchcock hat sie geschickt und es wird die Karte mal wieder vorgelesen und dass sie halt ein Detektivunternehmen sind. Das wird in den ersten 2 Minuten gesagt. Hier ist es aber so, dass wir uns in einem Wald befinden, in der allerersten Minute. Das hört man ja an der Soundkulisse. Und dann hört man eine weibliche Stimme, das ist die Claudia, die mit ihrem Bruder, dem Bohne, redet, dass die Tante total verwundert war. Und das finden die witzig, denn sie sprechen über den Begriff Handgurke und damit sind die
Sprechfunkgeräte gemeint, die sie benutzen.
Das haben wir ja gar nicht gesagt. Vielleicht sollten wir das auch noch erwähnen. Die Serie ist ja sehr markant, weil die Funkfüchse nennen sich so, weil sie ja nur mit Sprechfunkgeräten unterwegs sind. Das ist ja der Clou der Serie. Und wie wir ja wissen, irgendwie, ich glaube 70er, 80er Jahre waren ja Sprechfunkgeräte, Walkie-Talkies, sehr beliebt und der letzte Schrei bei Jugendlichen, oder?
Ja, ich wollte mich auch erkundigen zu ein paar Hintergründen zum CB-Funk, um den es hier geht. Hab mir das durchgelesen und wirklich alles gähnt langweilig.
Ich hab's auch sein lassen, weil das ist so eine lange Liste.
Und so technisch auch. Und das war mir auch zu doof.
Aber wir haben was vergessen, Olli. Du musst jetzt mal kurz sprechen. Der Klappentext.
Nein. Achso, du hast ihn mitgebracht?
Ja.
Thomas wird jetzt den Klappentext. Gleich beim ersten Ferientag kommen die Funkfüchse Claudia, Bohne, Michael und Bömmel im Birkenwald in einem alten unterirdischen Luftschutzraum einer Diebesbande auf die Spur. Auf einer nächtlichen Beobachtungstour mit ihren CB-Funkgeräten erfahren sie von einem geplanten nächtlichen Bruch in ein Juwelierfachgeschäft. Nee, Juweliergeschäft steht hier bloß. Das Fach habe ich gerade erfunden. Von nun an überstürzt sich alles. Was? Okay, von nun an überstürzt sich alles. Es gibt Aufregung auf dem Schrottplatz. Von nun an überstürzt sich alles. Es gibt Aufregung auf dem Schrottplatz. Okay, das war's. Kann der nächtliche Überfall durch die vier vereitelt werden? Und wie geht dieses Abenteuer in der Schlucht im Birkenwald aus? Vor allem, weil hier steht, pass auf, warum ich darüber gestolpert bin. Von nun an überstürzt sich alles. Doppelpunkt. Jetzt dachte ich, jetzt wird aufgezählt, was sich überstürzt. Es gibt Aufregung auf dem Schrottplatz.
Ist da ein Komma oder ein Punkt?
Punkt. Da bin ich ein bisschen, deswegen dachte ich so, was? Okay, sie ist spannender, als sie auf dem als der Klappentext tatsächlich vermuten lässt. Eine sehr interessante Sache befindet sich übrigens im Inlay dieser Kassettenklappe. Nennt man das so? Nennt man Inlay, ne? Inlay der Kassettenklappe. Und zwar sind hier die wichtigsten Abkürzungen der Geheimsprache der CDB-Funker. Und seitdem es auf diesen Klappentexten stand, war es halt nicht mehr geheim. Tja. Ja, ich will das jetzt aber hier nicht alles vorlesen. Googelt es oder keine Ahnung.
Es gibt 1-2 Momente, wo wir darauf zurückgreifen können. Okay, das kannst du übernehmen. Da habe ich mir auch was für später zu.
Aber fand ich damals als Kind schon sehr, sehr toll.
Das macht ja halt die Serie anscheinend aus. Wenn ich ehrlich bin, komme auch später zu, aber ich finde dieses ganze Gefunke sehr nervig. Aber da kommen wir später zu.
Da habe ich auch ein Thema zu, ein Kontra dazu, deiner Meinung. Aber kommen wir später zu.
Ja, also wir haben es ja jetzt eigentlich schon erwähnt, sie befinden sich im Wald. Claudia und Bohne machen sich über ihre Tante lustig, weil die mit dem Begriff Handgurke nichts anfangen konnte.
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das Wort Handgurke im Zusammenhang mit Funkgeräten auch selber noch nie gehört habe.
Ich habe aber gestern bei meinen Recherchen geguckt und Handgurke ist wirklich ein offizieller Begriff. Ich habe erst gedacht, das ist vielleicht so ein Begriff, den sich der Autor hat einfallen lassen. Nein, Handgurke ist wirklich der Begriff für Walkie-Talkie oder Sprechfunkgerät.
Ich bin schon wieder erstaunt, was du schon wieder. Ich habe es nicht mal in Erwägung gezogen, das nachzuforschen.
Ja, deswegen, Olli, dieser Podcast macht sehr viel Arbeit.
Und das, obwohl ich auch kein Leben habe.
Ja. Es ist der erste Ferientag und sie suchen den Eingang zum alten Kohlebergwerk. Bömmel schreit rum und hier wird Charakterbeschreibung betrieben, denn Bohne wird als lang bezeichnet, Claudia mit gelbem Pferdeschwanz. Und dann kommt noch der Michael dazu.
Genau,
und der beschreibt Bömmel als breit geraten.
Da komme ich nämlich auf den Punkt zu sprechen, dass, ja, man erfährt ja fast gar nicht, wird da reingeworfen. Man wird hier in einem Satz, werden hier alle Charaktere beschrieben. Ich habe sie immer fast zitiert. Bömmel sagt, eigentlich müsste man euch ja leicht finden. Den langen Bohne und die Claudia mit dem langen Pferdeschwanz. Und dann kommt Michael mit einer leicht klugscheißerischen Untertonstimme und sagt, nur kein Neid, nur weil du ein bisschen breit geraten bist. Und dann weiß man schon eigentlich fast, wie alle aussehen.
Ja toll, wir wissen jetzt ein bisschen was über die körperlichen Defizite der Funkwüchse.
Ja, die Folge ist 15 Sekunden alt, Thomas.
Ja, ich bitte dich. Pass mal auf, Olli, ich gehe natürlich auch immer nach neueren Aspekten aus, wie man heutzutage was genießt. Also deswegen will ich da auch nicht zu kritisch sein. Aber ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass der Erzähler anfängt zu sagen, in einem kleinen Städtchen im Ruhrgebiet, bla bla bla, sind die vier Freunde Bömmel, Claudia, Michael und Bohne im Wald unterwegs am ersten Ferientag, dass er vielleicht ganz kurz die beschreibt. So wirkt mir das, entschuldige bitte, ich bin jetzt kritisch, das wirkt so billig, weil...
Das ist jetzt aber sehr krass.
Das ist so aufgesetzt, so dieses, ja, man müsste euch doch schon vom Weiten sehen, den langen Bohne und die Claudia mit gelbem Pferdeschwanz. Das ist mir zu billig einfach.
In der Form, also mich stört's nicht so krass wie dich, dass man so anfängt, aber ich kann dich ein bisschen verstehen, dass du jetzt natürlich sagst, Bömmel zählt die gerade auf, als wenn die nicht wissen, wie die aussehen.
Ja, genau.
Das kann ich schon ein bisschen nachvollziehen, aber mich stört's nicht, ich finde, du bist da ein bisschen hart, aber
ja, da sind wir wieder
das ist, glaube ich, Geschmackssache.
Da sind wir halt wieder bei dieser alten Hörspielkrankheit. Mhm. Auf der anderen Seite kann man sagen, es ist ja gut, dass das Hörspiel sofort einen hineinwirft und man mitten im Geschehen ist. Ich würde mir halt wünschen, dass da ein bisschen mehr Exposition betrieben wird. Und da Olli nicht weiß, was Exposition ist, darf er jetzt gerne weitermachen.
So, man hört Geräusche und Michael bricht in eine Höhle ein. Und
das war auch ganz schön billig.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, von den Geräuschkulissen, manchmal ist es richtig gut, aber manchmal auch so wie da zum Beispiel. Ja, es ist, als wenn jemand ein paar Eier aufeinander schlägt oder keine Ahnung, wie das...
Also,
es
klang ein bisschen...
Ich nehme jetzt mal die Rolle von Benjamin ein.
Ja.
Ich hatte nicht einmal das Gefühl, dass er da irgendwo einbricht. Wirklich, er ist einfach weg und dann sagt der Bömmel, wo ist denn Michael? Und dann so ein bisschen...
Ich hab was gefunden.
Das ist mir... Da muss geschrien werden, da muss das Gebälk zerreißen, das Holz muss splittern.
Ja, also ich höre jetzt auf damit.
Danke.
Aber so ungefähr hätte ich mir das auch gewünscht, dass man einfach das Gefühl hat, er bricht gerade irgendwo ein. Und so hört man nur so ein kleines Rumpeln. Und dann, nu, wo ist er denn? Oh, ich hab was gefunden, kommt rein.
Nur kein Neid, weil du stattdessen ein bisschen breit geraten bist.
Na ja. Was tust du denn da herum, Michael?
Wo ist er denn plötzlich?
Mensch, hier ist eine Höhle. Eine mit Holz ausgekleidete richtige Höhle.
Was?
Also wie gesagt, Michael bricht dann eine Höhle ein, sagt, ich habe hier was gefunden und sie glauben erst in einem Unterstand aus dem Krieg geraten zu sein. Weil sie finden da...
Schlafkojen.
Genau, weil sie finden dort eine Schlafpritschen an der Wand, Helm und Gasmaske, halt alles, was man so aus dem Krieg halt kennt. Und lustig ist, einen Kassettenrekorder, wo dann Michael auch erwähnt, nee, das kann alles nicht aus dem Krieg sein, das ist die neueste Technik. Finde ich irgendwie, ich weiß nicht, das hat mich als Kind schon, aha, die neueste Technik, ist sehr interessant, der Kassettenrekorder. Selbst Anfang der 80er, ich meine, Kassetten gibt es seit den 60ern.
Aber gut. Guck doch mal, wie pfiffig die sind, dass sie dann sofort kombinieren, dass es sich dabei um Diebesgut handelt. Denn sie finden neben dem Kassettenrekorder auch noch Bilder und Teppiche, in Röhren halt so Gemälde und sofort... Wird auch gesagt, Mensch, das ist ja das Bild von dem und dem Künstler. Sag mal, wurde nicht letzte Woche irgendwie die Galerie überfallen?
Die
Gemälde stammen aus einem Diebstahl.
Natürlich, war ja was mit den Bildern. Ich finde es auch ein bisschen bemerkenswert, dass die unter den Lichtverhältnissen in der Höhle wahrscheinlich nicht die besten waren. Das sind echte Gemälde, keine Drucke oder so. Gleich und die kennen auch gleich den Maler, vor allem wie er es sagt. Er sagt nicht, oh, das ist der und der Maler. Den Namen kenne ich und den kenne ich auch.
So ein Hörspiel ist ja jetzt natürlich wieder... dass da deine Fantasie angeregt werden soll. Man könnte jetzt natürlich sagen, die haben bestimmt kein Licht da, aber du weißt ja nicht, was im Hintergrund passiert. Vielleicht haben sie ja eine Lampe gefunden, aber es wird nicht beschrieben. Oder vielleicht haben sie eine Kerze angemacht.
Somit sind die vier natürlich recht aufgeregt, dass sie jetzt auf Diebesgut gestoßen sind. Und Bohne ist ein bisschen mulmig zumute, der möchte gleich die Polizei anschalten. Aber dem Michael ist die Verlockung doch zu groß, den Dieben selber auf die Spur zu kommen und die am Ende... selber zu stellen, wo ich mir auch gedacht habe, Mensch, eigentlich für so 13-Jährige wäre es eigentlich schon für mich wäre es damals schon ein mega Erlebnis gewesen, überhaupt so ein Diebesgut aufzuspüren und dann der Polizei zu sagen, ah, guck mal, ich habe das Diebesgut gefunden, morgen bin ich in der Zeitung. Gut, nee. Aber die Ansprüche damals waren wohl...
Nee, vielleicht, man kann natürlich jetzt sagen, dass es ein bisschen abwegig ist, dass die Diebe selber fangen wollen, aber als ich in dem Alter war und solche Kost konsumiert habe, egal als Hörspiel oder Buch, man war ja auch immer so abenteuerlustig, dass man wollte sowas auch selber erleben.
Natürlich konnte
allerdings. Und deswegen hat man ja dann seine Fantasie bemüht und wahrscheinlich hattest du als Kind vielleicht auch sowas wie einen Detektivclub mit deinen damaligen Freunden oder einen Abenteuerclub und habt euch dann quasi auf dem Spielplatz getroffen und da so getan, als würdet ihr jetzt Indiana Jones spielen und den Schatz suchen, oder? Sowas hat man doch damals gespielt. Vielleicht nicht mehr mit 12, aber noch so mit 9 noch und mit 10. 18, 19. Nee, dann wurdest du, glaube ich, verwiesen.
Weißt du, was ich mit euch gemacht habe in den letzten 10, 20 Jahren, das ist ja schon peinlich.
Naja. Ja, aber ich glaube schon, dass, also natürlich, wenn ich sowas früher gelesen habe, habe ich mir gewünscht, auch sowas zu erleben, was natürlich nicht passiert ist. Und dann kann ich schon verstehen, dass man das so schreibt, wenn du es dann quasi als Kind liest und denkst so, oh ja, cool, die fangen jetzt die Bösen. Wie langweilig wäre das denn? Alles klar, wir haben Diebesgut gefunden, wir gehen zur Polizei. Dum, 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 Ende.
Ja, das wäre dann wären wir jetzt auch mit der Folgenbesprechung eigentlich schon durch.
Ja?
Das hat alles sein Für und Wider,
finde ich. Hier wird übrigens zum ersten Mal der F-Spruch erwähnt, den immer Bömmels Vater wohl bringt. Das ist wohl auch ein immer wiederkehrendes Motiv in den Hörspielfolgen. Wir hatten ja jetzt vor kurzem die Folge Fußballgangster von 3 Fragezeichen besprochen.
Genau.
Da war das Thema Alliteration, also quasi Stabreime. Wörter, die immer mit dem gleichen Buchstaben anfangen. Und das wird ja hier von dem Vater wohl akribisch betrieben. Und er hat sich wohl auf den Buchstaben F festgelegt.
Das Lustige ist, zum ersten Mal, also es kommt öfters in diesen 15 Folgen vor, dass diese F-Sätze fallen. Aber das ausgerechnet in allerersten Satz, und zwar Funkfüchse finden Fährte fürchterlicher Verbrecher. Ja. Merkt ihr was? Da ist ein V drinne.
Nein.
Und das im allerersten Satz, wo man doch eigentlich eingeführt werden sollte, der Mensch, hier ist ja alles...
Ja, man kann das ja ein bisschen biegen, weil F und V klingt ja schon gleich.
Übrigens ist es kein Fehler in der Produktion. Es wird auch von Claudia dann erwähnt, das tut ja weh, da ist ja ein F, V drin. Das tut ja weh, da ist ja ein F drin. Ja, sogar 4.
Was ganz interessant ist, das habe ich mir wieder aufgeschrieben, jetzt könnte man wieder sagen, ne, ist doch unwichtig, dass der Vater von Bömmel in seiner Funkbude schon Leute aus aller Welt erreicht hätte mit dem CB-Funk. Heute nennt man das übrigens Internet, wo man Leute aus aller Welt in Chaträumen erreichen kann.
Ja, Michael erwähnt hier an der Stelle auch die Funkbude von Bömmels Vater. So weiß man auch gleich, dass er Profifunker ist. Und jetzt kommt eine wunderschöne Musik, und zwar diese Musik mit dieser sprechenden Gitarre. Die finde ich so schön melancholisch. Was grinst du denn so abfällig, was Olli wieder für Musik mag?
Nein, das toll. Ist die Musik. Das ist
einer der schönsten Musiken.
Das ist die Musik aus dem Ameisenmensch, ja. Wenn die 3 Fragezeichen ganz am Anfang des Hörspiels wieder nach Hause fahren und dann in diesem Café sitzen. Das ist diese Musik.
Genau, die finde ich, wie findest du die denn? Findest
gut.
Die schlecht? Ja, gut. Das hat dein Gesicht gerade anders.
Nein, weil du hast schon wieder, um wieder Baymans Rolle einzunehmen, wichtige Aspekte ausgelassen. Sie richten alles wieder her, wie sie es vorgefunden haben und wollen am gleichen Abend sich auf die Lauer legen. Ohne Claudia natürlich. Da ist wieder die Parallele zu TKKG. Denn
die schützen immer das Mädchen.
Richtig. Gabi Glockner wird ja auch immer zu Hause gelassen, weil Mädchen haben bei so brisanten Einsätzen nichts zu suchen.
Und das, obwohl ihr Vater Kommissar, ist denn ihr Vater nicht so der Kommissar da in der...
Ja, aber das ist halt noch dieses veraltete Frauenbild aus den 70er, 80ern, was hier praktiziert wird. Heute undenkbar. Also ich glaube, wenn du heute das in einem Hörspiel machen würdest, dann würden entweder die Vereine der Frauenrechte dir aufs Dach steigen oder man würde im Hörspiel das so einarbeiten, dass sie ihm auf die Fresse haut. Szene 2. Überwachung.
Ja, sie gehen auf ihre Position. Bohne hat wieder ein bisschen Bammel, um nicht zu sagen ein bisschen Bömmel.
Entschuldigung, echt? Bohne hat den Bammel?
Ja, na er... ich weiß nicht, was er sagt, aber ich habe auf jeden Fall aufgeschrieben, dass er in dem Moment wieder ein bisschen die Hosen voll hat. Achso, genau, er sagt, und was machen wir, wenn sie wirklich kommen? Und dann sagt Michael, naja, das sehen wir dann. Das finde ich gut. Und dann sagt er noch, das sehen wir dann. Zur Not haben wir die Möglichkeit, uns über die notwendigen Schritte anzufunken. Alle beruhigt. Ja, hallo Michael, hier ist jemand mit einer Waffe, er zählt auf mich. Ah, okay.
Also ich finde hier die Rollenverteilung ganz interessant. Bömmel ist ja, wenn ich jetzt den TKKG-Vergleich habe, für mich Klößchen. Bömmel ist eigentlich sehr selbstbewusst und auch mutig, finde ich. Bohne, weil du gerade sagst, er ist so ein bisschen der Ängstliche oder Zweifler, hat er mehr so vom Körperlichen den Tarzan drauf. Und Tarzan ist ja so ganz wagemutig. Und Michael, der ja eigentlich der Streber und das Genie ist, der ist ja hier der Anführer, wie wir schon rauskristallisiert haben. Also finde ich eigentlich von der Figurenzeichnung interessanter als bei TKKG.
Ich finde die Figurenzeichnung generell hier sehr, sehr geprägt auch. Mhm. Also auch sehr konsequent in den 15 Folgen. Geprägt, aber nicht überzeichnet, würde ich sagen. Ich finde auch von den Vieren ist zum Beispiel, waren ja in den ersten Folgen von den drei Fragezeichen auch nicht so krass, wie es jetzt ist, aber ich merke zum Beispiel wenig Overacting, was mich so stört, dass es so ins Lächerliche dann ein bisschen wandelt.
Okay, darf ich dazu jetzt schon was sagen, bevor ich es nachher vergesse? Ja. Ich finde Fabian Harloff als Bohne extrem anstrengend und nervig und sehr unnatürlich, was
seine Leistung angeht. Das Schlimme ist, das schwankt. Ich verstehe, was du meinst. Manchmal ist es wirklich ganz eklig,
ja.
Aber manchmal auch ganz normal und natürlich und gut. Er hat so seine guten Momente, aber auch wirklich schlechte Momente. Da bin ich ganz bei dir.
Ja, da gebe ich dir recht. Er hat auch gute Momente, aber er hat so ganz oft, dass er die Sätze so merkwürdig von der Stimmfarbe her runterleiert. Und das holt mich dann immer raus. Also ich mag den Bömmel, den Marek Harloff, der zwar teilweise sehr kindlich klingt und manchmal so ein bisschen abrutscht von der Stimme, aber den finde ich besser als sein Bruder, der wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt extrem im Stimmbruch war.
Ich finde aber an sich, die Stimme an sich von Fabian Harloff, finde ich sehr gut. Ich finde generell die Zusammensetzung dieser vier Stimmen, weil die wirklich unterschiedlich sind und alle ihren richtig eigenen Charakter haben, was ja bei drei Fragezeichen eigentlich auch so ist. Aber wir haben einmal Bömmel mit dieser kindlichen, wir haben Michael mit der schlauen Stimme, Claudia natürlich mit der weiblichen Stimme, macht Sinn. Und wir haben Bohne mit dieser, boah, dann, Mensch, was, jetzt haben wir noch einen dritten Jungen, was machen wir mit dem denn? Na, der klingt, als wenn er im Stimmbruch ist. Was aber nicht so schlimm ist, finde ich.
Wenn wir gerade bei Bohne sind, auf dem Cover, jetzt hier von Folge 1, ist er ja der hier in der Mitte.
Ja.
Und er hat so ein
ganz ekelhaftes Buddy-Shirt oder so Muscle-Shirt an, wie man heute sagen würde.
Ja, so ein Tanktop eigentlich. Ja. Und ich weiß noch, wo ich zum ersten Mal mich mit der Serie beschäftigt habe vor Jahren, dachte ich immer, in der Mitte ist ein Mädchen. Weil er so...
Stimmt, vom Gesicht her könnte es sehr mädchenhaft sein.
Ja, so ein bisschen androgyn.
Nun muss man aber auch dazu sagen, das Bild endet ganz abrupt mit einem Strich, wo dann drüber der Titel steht. Und man sieht nicht, wo die Haare enden. Also es könnte ein Zopf hinten sein, weil man nämlich diese Igelfrisur nicht erkennen kann auf dem Bild.
Also ich finde, er hat sehr weibliche Gesichtszüge und dieses Muscle-Shirt oder halt Tanktop auch noch einen glauben lässt, es ist doch ein Mädchen, finde ich.
Wo wir gerade beim Cover generell sind, wollen wir mal was zum Zeichnungsstil der Cover sagen.
Ja, durchwachsen, würde ich sagen.
Durchwachsen. Also es ist ein ziemlich einfacher Comic-Stil, würde ich mal sagen, aber mit sehr, sehr hohem Wiedererkennungswert. Ähnlich wie bei den alten Folgen der drei Fragezeichen, wo man ja auch, wo die Cover ja auch alle einen gewissen Stil haben, würde ich hier, glaube ich, auch Bilder wiedererkennen, wenn sie nichts mit den Funkfüchsen zu tun haben, aber in dem Stil von dem Maler gezeichnet wurden.
Und da muss ich wieder sagen, ich finde den Stil sehr austauschbar von diesen Covern.
Es gibt Cover, wo das ist so ähnlich zum Beispiel, erinnert mich an den Stil von den Covern von TKKG.
Ja, ist richtig, das stimmt. Es ist der TKKG-Stil, nur der ist teilweise auch richtig räudig. Du hast in den TKKG-Büchern selber auch immer Illustrationen und die sind teilweise richtig, richtig augenkrebserzeugend.
Die finde ich sogar noch billiger, die Zeichnungen von TKKG jetzt als das, weil die sind wirklich auf das absolute Minimum beschränkt. Ein Umriss von einem Menschen, vielleicht noch ein bisschen übertrieben, dass er fett ist oder sowas. Ja. Auch alle Stereotypen Kleidung haben die denn auch an. Also wenn man Gangster dort sieht, hat der auch so eine Schlappenmütze auf, eine braune Jacke, ist natürlich dick und klein und hat Glatze. Da muss ich immer, also das ist immer so eine typische TKKG-Figur.
Aber so war das halt früher, da wurde ja dieses Stereotypische wirklich gelebt. Ich habe jetzt übrigens zum ersten Mal Bohne entdeckt, weil der ist hier ganz schlecht.
Bömmel.
Bömmel. Der ist hier ganz schlecht eingesetzt, weil die haben ja immer auf den Covern dieses CB-Funkgerät, was immer vom Weiten aussieht wie ein Hochhaus, wie ich finde.
Ja.
Oder? So hier die Fenster.
Ein bisschen schon, ja.
Das ist das Dach. Also ich finde das Cover an sich nicht schön gemacht.
Okay, das ist Geschmackssache. Ich finde es nicht schlecht.
Ja, ist immer Geschmackssache natürlich am Ende.
Also die drei haben sich auf die Lauer gelegt. Und hier finde ich sehr gut erzählt der Zähler, dass die drei doch schon ein bisschen Geduld mitbringen müssen, bevor da was passiert. Das ist ja das, was bei drei Fragezeichen öfters mal vergessen wird. Da kommen die irgendwo hin und schon ist da die Action. Nein, hier wird gesagt, ein bisschen Geduld mitbringen müssen sie schon, bevor was passiert. Und dann kommen wir, weiß nicht, ob ich jetzt was vergessen habe, aber wir kommen hier dann zum ersten Funkspruch, den man hört. ORZ hört man. Ich habe es gegoogelt, das gibt's nicht.
Ja, weil es ist QRZ.
Ach.
Nee, aber ich gebe dir recht, man versteht ORZ.
Das ist mir schon wieder so peinlich.
Und jetzt kommen wir wieder auf das Inlay zurück. Hier, die wichtigsten Abkürzungen der Geheimsprache der CB-Funker. Da ist aufgelistet QRA, QRD, QRG und so weiter und so fort. Aber das QRZ oder, wie man es versteht, ORZ nicht. Was habe ich gemacht? Ich habe gegoogelt und QRZ bedeutet Anruf einer bestimmten Person. Was ja in dem Falle darauf sich bezieht, Bohne funkt Michael an. Um kurz die Verteilung zu haben, Bömmel ist Funkfuchs 1, Bohne ist Funkfuchs 2.
Falsch, Michael ist Funkfuchs 2.
Nein, ganz sicher, Michael ist Funkfuchs 3, das weiß ich.
Oh Gott.
Das weiß ich zu 100%, das habe ich jetzt so oft rausgehört.
Ich komme heute nicht so gut weg. Kommen wir doch mal zu deinem Kritikpunkt. Ich finde erstens die Soundqualität viel besser, als man es erwarten würde.
Wenn man jetzt, wenn die funken oder generell jetzt?
Wenn sie funken. Also, ja. Weil wir jetzt gerade beim Funken sind, finde ich die Soundqualität und wie man sie versteht, durchaus besser, als man es erwarten würde, wenn mir einer erzählen würde, hier hast du ein Hörspiel, da funken sie drin.
Mhm.
Punkt 1, was ich gut finde. Punkt 2, hier ist was, hier ist eine Möglichkeit in dem Hörspiel, was sonst immer über diese ganz billigen Methoden gelöst wird, wie wir zum Anfang der Folge hatten, dass halt alles beschrieben wird, was sie machen. Ich drücke jetzt den Lichtschalter. Über Funk müssen sie ja beschreiben, ihren Kollegen, was sie gerade sehen. Ja. Und damit nehmen sie das dem Erzähler erstens ab. Und zweitens muss man dann halt nicht diese billigen Elemente einbauen, wie die drei stehen zusammen und erzählen sich gegenseitig, was sie eigentlich alle drei gerade zusammen sehen. Finde ich da sehr natürlich.
Gehen wir jetzt mal davon aus, wir sind jetzt Ende der 70er, 80er Jahre. Ich kaufe mir das Hörspiel frisch aus dem Karstadt oder aus irgendeinem Elektroladen. Da ist CB-Funk bestimmt sehr angesagt. Deswegen kann ich mir vorstellen, wenn ich damals in dem Alter war, 12, 13, und ich höre, wie die untereinander funken und auch diese Fachbegriffe verwenden, war das bestimmt super. Hier kommen ja auch so Sachen, sie verschleiern ja während des Funkens so bestimmte Begriffe, dass, falls jemand mithört, nicht weiß, worüber die sprechen. Da wird halt ein Auto mal eben als Känguru bezeichnet mit geschlossenen Augen. Also wird zwar nicht gesagt, aber ich nehme an, das Känguru ist das Auto, was die Scheinwerfer aus hat. Deswegen geschlossene Augen. Und so weiter und so fort. Dann wird eine Person als Kaninchen bezeichnet. Kaninchen betritt Bau, weiteres Kaninchen kommt dazu. Gebe ich dir recht, das finde ich super beschrieben. Mir geht's um die Soundqualität, die ich sehr anstrengend finde. Ich bin mir felsenfest sicher, die haben in dem Europa-Tonstudio richtige Walkie-Talkies benutzt. Es gibt eine Drei-Fragezeichen-Folge namens Der Rote Pirat, Folge 34. Da funken die Jungs untereinander auch. Und es ist derselbe Soundeffekt wie in diesen Hörspielen. Deswegen muss ich immer, wenn ich Funkfuchs höre, an Der Rote Pirat von Drei-Fragezeichen denken, weil es genau der gleiche Effekt ist. Das ist wieder mein Bezug, denn ich habe die Funkfüchse erst sehr spät kennengelernt. Ja, wir können ja mal weitermachen. Es nähert sich jedenfalls ein Auto, das besagte Känguru. Es hält am Waldrand. Michael sagt, er hört es poltern. Also in der Zeit ist wohl jemand in diesem Kriegsunterstand. Jemand nimmt das Brett weg, also ist definitiv jemand drin. Der Höhleneingang war jetzt verdeckt, das Brett wird entfernt. Und eine verdächtige Person, die weiterhin als Kaninchen bezeichnet wird, nähert sich dem Unterstand. Es handelt sich dabei um Lederjacke. Lederjacke ist jetzt die Bezeichnung von dieser Person. Die hat einen Sack in der Hand. Und jetzt hängt Bohne seine Handgurke ins Geäst und untersucht das Auto, will sich unter anderem das Kennzeichen aufschreiben. Das fand ich jetzt aber eigentlich ganz cool gelöst von der Umsetzung, weil man hört jetzt erstmal das Gespräch zwischen den beiden verdächtigen Personen und dann hört man aber die ganze Zeit, wie sich Bömmel und Michael unterhalten über das CB-Funkgerät und das hören wir aber aus Bohnes Walkie-Talkie. Das heißt also quasi, verstehst du, wir sind als Hörer bei dem Walkie-Talkie vom Bohnen.
Genau, wir hängen am Baum.
Wir hängen am Baum, genau. Der ist aber gar nicht da und die beiden anderen fragen sich, sag mal, wo ist der denn, wieso geht der nicht ran? Kurzes Gespräch zwischen den beiden, Lederjacke und seinem Kumpel, Lispler genannt. Die wollen Ware.
Dabei sechselt der.
Ist das Sechsel?
Also ich würde sagen, der sechselt ganz schön krass.
Entschuldigung, wenn ich jetzt so viel rede, aber ich will das halt hier abarbeiten.
Na, darum habe ich ja schnell was reingeworfen mit dem Sechseln.
Du darfst ja gleich wieder. Sie wollen Ware an Gröner verticken. Die Ware ist 5000 Mark wert. Dann wollen sie noch mehr Diebesgut ans Goldwarenlager verkaufen. Da möchten sie untertauchen, bis der Typ kommt, der die Bilder abholt. Und sie wollen sich dann am nächsten Abend um 12:30 an der Kreuzung Meierstraße, Talstraße treffen.
Finde ich gut, dass du es so detailliert beschrieben hast, weil ich habe einfach dazu geschrieben, Planübergabe der heißen Ware an den Kunden.
Ja, du merkst,
Kunden in Ausrufezeichen.
Du merkst, hier habe ich mir noch Mühe gegeben, wenn man so ein Hörspiel durcharbeitet für den Podcast. Am Anfang sind die Informationen immer noch sehr detailreich und zum Schluss fängt man immer so ein bisschen an zu schludern.
Ich hatte nämlich das mit, was du beschrieben hast, mit dem, was das Bohne seine Handgucker an den Baum hängt und das Auto inspiziert. Da hast du ein bisschen vernachlässigt, dass da auch ein kleiner Spannungsbogen erzeugt wird, weil erst man hört erstmal, wie die beiden halt sprechen und sagen, Funkfuchs meldet sich nicht. Und man weiß im und dem Moment noch nicht, warum er sich nicht meldet. Es wird erst ein paar Sekunden später, hört man erst, dass sie ihn beobachten können und ihn sehen. Anderer Punkt, der mir hier aufgefallen ist, dieses Gespräch zwischen den beiden Gangstern, zwischen Lederjacke und dem, ich nenne jetzt mal den Sachsen, die sprechen relativ leise und die Funkfüchse sind ja eigentlich in der Umgebung irgendwo verteilt, um die zu beobachten. Wie können die so verdammt gut hören?
Ich nehme mal an, dass sich jetzt hier das Hörspiel die Freiheit nimmt, dass man einfach näher ranzoomt an die, an die beiden Gesprächspartner.
Und aber das, die Funkfüchse hören es aber auch.
Naja, ich denke mal, dass das jetzt aus Michaels Perspektive ist, weil Michael ja sehr nah an der Höhle ist.
Ja.
Und das dann quasi immer so der Punkt, von dem aus gehört wird, rumspringt. Also wir sind erst bei Bohne, dann gehen wir rüber zu dem Gespräch, was von Michael belauscht wird, und dann sind wir wieder am Funkgerät von Bohne.
Problem ist, wenn Michael das Gespräch hören kann, dann können die Gangster auch das Funkgerät hören. Aber wir wollen hier nicht so weit auf den Realismus oder auf die Unlogischkeiten drauf rumreiten. Es ist halt für Kinder.
Ja, ich stelle mir immer vor, ich finde, so, wenn man so dieses den ganzen Funkverkehr belauscht, sind die immer ganz schön laut. Also dieses Mikrofon, wenn da die Stimmen rauskommen, da muss man schon den Regler leise drehen.
Ja, es ist im Kontrast zum Rest der Produktion, sticht das wirklich hervor. Also es ist mir auch immer schon aufgefallen, wenn ich es als Kind im Kassettenrekorder gehört habe, da bin ich dann oft wieder wach geworden. Also ich habe das immer zum Einschlafen gehört.
Mich nervt halt wirklich dieser blecherne, rauschige Klang. Man hat es gut umgesetzt für das, was es sein soll. Klar, weil es geht nun mal in erster Linie um diesen CB-Funk. Aber ich finde das schon sehr, das meinte ich ja damit, sehr nervig. Mir geht es jetzt nicht um die Gespräche oder um die Abkürzung, die benutzen, sondern einfach nur um die technische Umsetzung. Jetzt kommt noch was, das fand ich wieder sehr witzig, denn Bohne meldet sich ja nicht. Jetzt warnt Bömmel ihn mit Lichtblinkern seiner Taschenlampe. Er macht SOS.
Mhm.
Und damit wird Bohne gewarnt. Aber es wird gleichzeitig beschrieben, dass die Lederjacke wieder zu seinem Auto zurückgeht. Jetzt frage ich dich, wenn da einer mitten in der Nacht im dunklen Wald mit einer Taschenlampe seinem Kumpel signalisieren will, Achtung, Gefahr, sieht es nicht der Böse? Weißt du, was ich meine?
Ja, das ähnlicher Punkt, müsste ja nicht eigentlich die Funkgeräte hören.
Ja.
Müssen wir dem Hörspiel genauso zulassen oder gewähren wie das jetzt mit dem Licht?
Scheiß auf die Funkgeräte, aber das mit dem Licht finde ich viel gravierender.
Kommt drauf an, wer in welche Richtung guckt.
Aber es ist mitten in der Nacht, Olli. Es ist 22 Uhr im Dunkeln.
Das wird kein Stadionshüter sein, den er da benutzt hat.
Sein kann. Der sieht nicht das Licht blinken. Oder die Spiegelung in der Autoscheibe von mir aus. Finde ich ein bisschen scheiße.
Ja.
Ich weiß, das ist jetzt wieder.
Kann man so sehen.
Das ist jetzt wieder Nitpicking und jetzt könnte man sagen, das ist ja überhaupt nicht realistisch. Aber das ist mir aufgefallen. Ich möchte es auch nur an dieser Stelle erwähnen. Gibt 50 Punkte minus für die Folge von 10. Aber okay. Es ist okay.
Okay, bist aber noch sehr sanft.
Oder?
Wirklich ja, großzügig. Wirklich großzügig, ja.
Lederjacke fährt weg, Bohne kommt angerannt, ist noch völlig außer Puste. Die Operation wird beendet, dann wird dann noch ausgeschimpft von Michael, wo warst du denn und so. Und er bedankt sich dann auch bei Bömmel, dass er ihn gewarnt hat mit den Lichtzeichen, die Lederjacke nicht gesehen hat. Und dann sagt er, das Kennzeichen ist von einem VW. Mit DR, also ich habe jetzt nur DR notiert. Ich habe mal gegoogelt, unter dem Autokennzeichen DR habe ich nichts gefunden.
Hast du mal das gesamte Kennzeichen für mich?
Nein.
Weil vielleicht ist DR ja auch die sekundäre Buchstabenbezeichnung, meinetwegen B-DR und dann kommt die Nummer.
Mhm.
Das ist gar nicht, dass er, wie man ja Berliner Kennzeichen sagt und dann einfach was nach dem B kommt, dass er das Hauptkennzeichen oder die Stadtbezeichnung nicht mit erwähnt hat, nehme ich mal stark an.
Vielleicht ist es auch ein Kennzeichen, was es nicht mehr gibt, weil ich glaube, nach dem Mauerfall wurden ja auch ganz viele Autokennzeichen umgenannt und wird ja heute teilweise noch gemacht. Ich glaube, Strausberg hat jetzt wieder eigenes Autokennzeichen, kann das sein?
Strausberg?
Strausberg bei Berlin?
Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen.
Ist ja auch egal. Und ganz wichtig, Firmenschild, Josef, wie heißt der?
Josef Fälscher. Filcher. Josef Filcher.
Fälscher. Schrotthandel. Und dann kommt wieder die gepfiffene Titelmelodie, über die wir uns noch gar
nicht haben. Die haben wir gerade sagen, die haben wir noch gar nicht erwähnt. Ja, ganz kurz, bevor wir drüber sprechen, oh, ja, du schlägst heute die Hand vor die Augen. Wie findest du die?
Schwierig. Also ich mag das Gepfiffene, aber ich finde dieses quakige Instrumental, was so im Hintergrund läuft, ein bisschen nervig. So dieses.
Das ist halt auch so ein Frequenzton darstellen, so ein bisschen, soll erst ein bisschen technisch rüberkommen. Mhm. Mich hat am Anfang, habe ich mich aber irgendwann an gewöhnt, dieses Gelaber genervt, also dieses
Durchfunken. Da wollte ich dich fragen, weil die haben das ja so gemacht, zu Beginn, wenn das anfängt, die Titelmusik, hört man ja, wie, glaube ich, Bohne über Funk.
Ich würde sagen, eine Ansage ist
Bömmel. Nee, Bömmel kommt ja dann, der sagt dann, kennt ihr unseren neuen Abenteuer schon? Nee. Und dann sagt er, nein, stimmt, noch nicht. Na dann ab die Bohne, sagt er, oder?
Ab die Bohne, ja.
Warum? Was ist das? Was ist das für ein... Hat man das früher so gesagt als cooler Jugendlicher? Ab die Bohne?
Vielleicht.
Ich kann mich da nicht mehr hineinversetzen. Ich war ja nie cool. Und ich bin ja auch eher ein Kind der 90er, weil ich ja Anfang der 80er geboren wurde.
Ja, dann aber ab die Bohne, ja. Ich habe mir noch nicht so richtig Gedanken drüber gemacht, aber es ist auch gut zu, also gut zu verstehen. Es kann nichts anderes sein.
Ja, aber ich finde es witzig, dass er sagt, ab die Bohne, und einer der Hauptprotagonisten heißt Bohne.
Hätte auch sagen können, na dann aber ab die Dieter.
Was auch witzig ist, ist mir jetzt halt aufgefallen, die blenden ja das Titelstück da meistens aus, wenn da irgend so ein komisches Gequatsche ist, so diese so, Bömmel, du Fettmops, wo bist du? Also ich glaube, die haben in dem Titelstück schon so wieder ein bisschen Personenbeschreibung betrieben, aber sie blenden die mal aus. Du bist hier der Funkfuchs-Fan, nicht ich.
Ja, ja, du hast recht.
Gibt es ein, okay, jetzt frage ich dich, gibt es ein Hörspiel, wo mal komplett die Titelmelodie mit diesem Gequatsche ausgespielt wird? Das ist eigentlich meine Frage.
Ja, gibt es. Die werde ich dir heute nicht mehr, aber morgen werde ich dir das per WhatsApp mal schicken.
Und wir wissen ganz genau, dass es nicht passieren wird. Dass du mir das nicht schicken
musst. Doch, ich werde dir das schicken. Aber es gibt, du kannst auch alle 15 Folgen einmal kurz anhören. Es endet nämlich, die Musik blendet sich nämlich nicht aus, wenn man so komplett durchhört. Sie endet relativ abrupt. Also
ach so, mit diesen
hat ein richtiges dün, 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 dün.
Ja, genau.
So endet die Musik.
Das hört man ja mal am Ende.
Genau, und so endet auch die Startmusik. Also ist ja eh das Gleiche. Und wird auch in einer Folge ausgespielt, weil es wahrscheinlich nicht genug Material oder Geschichte hat.
Also, um es zu Ende zu bringen, ich finde die Titelmelodie ein bisschen quälend. Entschuldigung. Moment. Aber ich mag das Gepfiffene, aber dieses Hintergrundgequäke nicht.
Das meinst du? Ist es nicht das Gepfiffene eigentlich?
Naja, die Melodie ist ja einmal gepfiffen und einmal im Hintergrund ausgespielt.
Ist ja auch egal. Wie findest du sie denn?
Ja, gut, machen wir weiter. Gut, wir sind jetzt bei Claudia, die nächste Szene. Die Funkfüchse berichten Claudia von der abendlichen Überwachungsaktion und sie stellen fest, dass an besagter Kreuzung, also hier Meierstraße, blablabla, ein Juwelierladen ist. Und am anderen Ende der Stadt ist der Schrotthandel von dem Josef Filcher. Jetzt wollen sie zum Schrotthandel und wollen herausfinden, was es mit Lederjacke und Lispler auf sich hat. Und anschließend wollen sie den Herrn Grüner, den Hehler, finden. Da wirft Claudia spöttisch ein, ihr wollt wohl mal wieder zeigen, dass ihr besser seid als die Polizei, was? Was so wieder, ganz kurz, klingt, wir sind in der ersten Folge und dieser Satz klingt für mich so, als wären die schon so routiniert und hätten schon Dutzende von Verbrecherbanden das Handwerk
gelegt. Die erste Folge, was ja auch bei den drei Fragezeichen der Fall ist, heißt ja nicht, dass es ihr erster Fall ist. Die bei den drei Fragezeichen ist es ja auch nicht ihr erster Fall mit dem Gespensterschloss.
Ja, aber klammern wir jetzt mal drei Fragezeichen aus. Für mich kam das hier so rüber, als würden die zum ersten Mal so jemanden auf die Spur kommen. Und hier, vielleicht ist es auch nur auf die abendliche Überwachungsaktion gemünzt, dass sie meint, ja, ihr wollt mal wieder zeigen, dass ihr besser seid als die Polizei. Aber für mich klingt das wirklich so, als hätten die schon etliche Verbrecher gefasst.
Fast witziger ist deren Reaktion. Dann wird es nämlich ganz ruhig und dann hört man, glaube ich, Bohne so ganz leise sagen, ach, Quatsch.
Beide,
auch oder beide.
So, ah, Quatsch.
So vor allem, es klingt so ein bisschen improvisiert, so als wenn, oh, das Mikro läuft ja noch. Ach so, wir müssen noch was sagen. Ach, Quatsch.
Na, ah, auch so ein bisschen so beschämt.
Genau, und so ein bisschen beschämt, so nach dem Motto, ja, eigentlich schon.
So, jetzt hast du mich
erwischt. So dieses, also,
Quatsch. Ja, das ist mir auch aufgefallen.
Genau, sie klingen ertappt ein bisschen. Das stimmt auch, aber die Stimmung in dem Moment ist ganz merkwürdig irgendwie.
Aber gut, das fand ich wieder gut. So, okay. Ah, Quatsch. Und jetzt kommt genau. Der nächste F-Spruch. Familiärer Fimmel, finde Funkfüchse fachkundig. Den Rest verstehe ich nicht, weil Bohne drüber
quatscht. Genau, da habe ich auch Punkt, Punkt, Punkt geschrieben, weil...
Weil der dumme Bohne drüber quatscht.
Genau, und das habe ich mir zweimal angehört und trotzdem hört man es nicht.
Ich habe es ja nicht mehr angehört, weil es war mir zu dumm und ich musste ins Bett.
Ah.
Jetzt schlägt Michael vor, dass man bei dem Schrotthandel nach Mofa-Ersatzteilen nachfragt. Und wir gehen jetzt auch schon gleich in die nächste Szene über, das ist jetzt der Plan. Bömmels Vater, der wurde wohl anscheinend beauftragt, dass er die Funkfüchse zu dem Schrottplatz... oder Schrotthandel hinfährt. Und jetzt sind wir gleich wieder in vertrauter Umgebung, denn wir hören die berühmte Kreissäge aus 3 Fragezeichen, die immer eingesetzt wird, wenn man auf dem Schrottplatz ist. Und dann hört man noch so ein ganz komisches Gewumme.
Es ist noch mit anderen Geräuschen vermischt, die nicht so... also der Schrottplatz der 3 Fragezeichen ist nicht so geräuschintensiv wie dieser Schrottplatz. Jetzt, da hört man wirklich immer nur diese Säge und eigentlich ist dann auch Ruhe, aber da hört man wirklich noch Knallen und noch so ein bisschen Atmosphäre im Hintergrund, was ich fast ein bisschen besser finde als nur diese Säge wie bei den 3 Fragezeichen.
Ja, hier habe ich mehr das Gefühl, dass es wirklich so eine Altverwertung ist und da Sachen auseinandergenommen werden. Und diese Kreissäge, die ständig auf dem Schrottplatz von 3 Fragezeichen ertönt, die ist ja auch inzwischen nur noch Mittel zum Zweck. Was macht Titus Jonas da den ganzen Tag?
Sägen offensichtlich.
Ja, aber nebenbei kann er dann auch mal schnell kommen und was erzählen. Aber wir sind ja nicht bei 3 Fragezeichen. Die Funkfüchse verteilen sich. Michael und Bohne wollen sich den VW anschauen und dann Lederjacke und Lüspler irgendwie mal überprüfen. Hier habe ich mir notiert, das wirkt mir wieder alles zu konstruiert und zu schnell, was jetzt den Handlungsfaden und wie die Vorgehen angeht.
Naja, ich finde, die Zeit ist ja auch begrenzt für so ein Hörspiel. Ich finde es jetzt nicht auffällig konstruiert, muss ich sagen.
Ja, ich weiß, ich meckere immer so gerne, aber manchmal gehen mir gewisse Dinge einfach zu schnell.
Okay.
Michael funkt Bömmel an und er fordert ihn und Claudia auf, sie sollen sich mal den Schuppen auf der anderen Seite anschauen, während er und Bohne wohl Lederjacke und Lispler ablenken. Man muss auch dazu sagen, die laufen einmal quer über diesen Schrotthandel, begegnen dabei Lederjacke, gesprochen von Lutz McKenzie.
Genau, da wollte ich auch gleich drauf zu sprechen kommen, aber du hast es gerade gemacht.
Und sie haben auch schon halt alles jetzt, eigentlich haben sie die Jungs ja schon. Es sind dieselben Jungs von gestern Abend, es ist der gleiche VW mit dem gleichen Kennzeichen und mit dem gleichen Schild. Also im Prinzip sind sie hier sich ja schon einig, wir haben sie.
Ich würde ganz kurz nochmal, also ist ja ein Schrottplatz, ist ja normal, dass man auf Schrottplätzen auch Ersatzteile kaufen kann.
Richtig.
Und ich finde also den Umgang mit Kunden, den der Lederjacke da pflegt, finde ich ganz großartig, weil Maike sagt, na, wir wollen hier Mofa-Teile für Reparatur eines Mofas finden, wo gehen wir da hin? Na, dann erklärt er da hinten den Gang lang und bla bla. Und wenn ihr versuchen solltet abzuhauen, schicke ich euch den Hund hinterher. Thomas, du bist ja im Einzelhandel tätig. Wenn jetzt ein Kunde zu dir kommt und sagt, ich hätte gern diesen Topf, sagst du dann auch, ja, gehen Sie da hinten den Gang lang und wenn Sie versuchen sollten abzuhauen, schicke ich Ihnen den Hund hinterher. Ist das so im Einzelhandel? Macht man das so?
Okay, es gibt jetzt 2 Möglichkeiten. A, ich kriege eine Abmahnung, wenn der Kunde sich beschwert. Oder B, ich komme...
Ich glaube, der Kunde traut sich nicht.
Oder ich komme damit durch.
Angst hat, du schickst den Hund hinterher.
Nee, ich mache dann immer so, ich tue dann immer so, wie als würde ich einen Knopf unterm Schreibtisch drücken wie Mr. Burns, dass dann entweder die Hunde losgelassen werden oder sich eine Falltür öffnet.
Vor allem denken jetzt alle, was erzählen die da, aber der erzählt es auch, der Lutz McKenzie ist ja eh ein großartiger Synchronsprecher.
Genau, Bösewicht Nummer 1.
Bösewicht Nummer 1, übrigens spricht da den Hans Gruber aus Stirb langsam 1, damit ihr jetzt auch mal ein Bild zu der Stimme, nee, habt ihr ja dann gar nicht, so ein Blödsinn.
Entschuldigung, ich bin heute echt nicht gut drauf.
Okay.
Ich übernehme mal ganz kurz Olli, weil ich will jetzt auch bei, ich habe noch Hunger. Er ist sehr ruppig zu den Kindern, aber auf der anderen Seite denke ich mir immer, eben weil es Kinder sind, glaube ich, da ist so die Hemmschwelle ein bisschen gering, dass man so mit denen umgeht. Also gerade so ein Typ wie der ja nun mal ein Krimineller ist, wie wir wissen, das ist ja jetzt kein Spoiler. Was Hemmschwelle angeht, gerade bei diesem Typen, da kommt gleich eine sehr herrliche Szene, auf die ich ein bisschen näher eingehen möchte, aber du weißt, welche ich meine. Das spielt sich zwischen mir und Claudia ab, aber ich will das noch nicht vorwegnehmen.
Oh, das ist eine sehr, auf die Szene kommen wir noch, ja.
Genau. Ja, wie du sagst, er ist dann sehr, sehr ruppig zu den Jungs und dann begegnen sie auch noch Lispler.
Dem Sachsen.
Der ist aber eigentlich sehr nett, wie ich finde. So, hey, ihr seid hier falsch, dann müsst ihr wieder zurück den Gang.
Genau.
Währenddessen befinden sich Bömmel und Claudia am besagten Schuppen, den sie mal überprüfen sollen. Sie schlüpfen durch ein Loch im Zaun. Sie entdecken eine leere Hundehütte. Claudia wiederum schlüpft dann durch eine lose Latte in den Schuppen, was Bömmel nicht hinkriegt, weil der wohl angeblich zu fett ist. Dann geht sie durch eine Tür in dem Schuppen und begegnet einem Hund, der sie anbellt und anknurrt. Und das, finde ich, kommt hier gar nicht so über, aber es wird später erklärt, dass Bömmel wohl Reis ausnimmt.
Ja, das ist, genau, das hört man irgendwie erst später, dass es erst im Nachgang heißt, ja. Na, Bömmel ist ja abgehauen.
Was macht Claudia? Um den Hund zu besänftigen, füttert sie ihn mit Zuckerstückchen. Musstest du auch die ganze Zeit an Benjamin Blümchen denken?
Nein, ich musste daran denken, dass Claudia, unsere tierliebe Person, den Hund mit Zuckerstückchen vergiftet. Weil es gibt, glaube ich, kaum was Schlechteres, als einen Hund mit Süßigkeiten oder Zucker zu füttern.
Also wenn wir jetzt bei
TK... Vor allem das Lustige ist, sie sagt ja dabei noch, oh ja, hier nimm mal das, sowas bekommst du wohl nicht oft.
Ja, weil das ungesund für den Hund ist. Entschuldige, aber... Wenn wir bei TKKG wären, es gibt ein Hörspiel von TKKG, wo so beschrieben wird, dass Oscar, der Hund von Gabi, wird von Tim mit Salami gefüttert. Und dann wird extra nochmal erwähnt, aber die Salami ist nicht scharf, denn scharfe Salami ist nicht gut für Hundemägen. Wenn jetzt Tim dabei wäre, Tim Tarzan, und er würde sehen, wie Claudia den Hund mit Zuckerstückchen füttert, was meinst du, was los wäre?
Und da wäre ihm die Hand ausgerutscht.
Nicht nur die Hand.
Was denn noch?
Ich glaube, er würde ihm mit nacktem Arsch ins Gesicht springen.
Ah, okay.
Apropos.
So, und erstmal, genau, was für eine Überleitung. Also der Hund ist erstmal besänftigt, weil er wahrscheinlich bald stirbt. Und jetzt kommt Lederjacke wieder ins Spiel.
Der hey, ist Puppe. Nein, warte mal. Warum betritt er den Schuppen? Natürlich, er hat das Hundegebell gehört.
Und er ist
spannend, ja. Genau, er ist erstmal nur überrascht, Claudia zu sehen, aber dann ist er sehr angetan von ihr und sagt dieses besagte
Hey Puppe, aber so wirklich wow, ja, wo ich sage,
Der macht Anspielung und Andeutung.
Bono und Michael kommen übrigens auch.
Warte ganz kurz, ich muss das hier noch auskosten. Die Andeutung, der macht zum Beispiel, dass er sagt, das Büro ist da drüben. Was suchst du denn hier? Wollen wir da mal hinein verschwinden, sagt er. Sie erfindet eine Ausrede, sie suche ihren Bruder, der ja wiederum Ersatzteile für das Mofa sucht. Und, ich habe dich unterbrochen, ich weiß, Michael und Bohne stoßen dazu. Und Achtung, jetzt habe ich
mir... Und spielen mit.
Also, sie spielen mit, also das finde ich, machen sie sehr gut, genau. Dass sie sofort schalten und halt auch sagen, Mensch, was machst du denn hier? Wir wollten uns doch draußen treffen und wir haben doch schon die Ersatzteile gefunden. Und Achtung, ich zitiere jetzt. Lederjacke, Herr Filcher, sagt, hier, dann hast du ja Glück gehabt, dass mein Hund nur gebellt hat und nichts anderes gemacht hat. Ich hätte dir auch gerne in dein nettes kleines Hinterteil gebissen. Worauf Bohne entrüstet und fassungslos sagt, meine Schwester ist erst 13, Herr Filcher. Und er sagt, naja, dafür kann es ja nichts. So, ich finde, ganz ehrlich, also als ich jetzt das Hörspiel im Rahmen dieser Vorbereitung gehört habe und ich konnte mich daran nicht erinnern, ich habe wirklich schon ein bisschen schockiert geguckt, also so wie sagt man, so die Augenbrauen nach oben gerissen, dachte, oh, das ist aber ganz schön grenzwertig.
Das ist wirklich grenzwertig, das ist mir, glaube ich, als Kind auch schon damals aufgefallen. Ja, wir haben es hier offensichtlich mit einem pädophilen Gangster auch zu tun, was die Sache ja fast noch ein bisschen bunter macht, um es mal positiv auszudrücken. Aber mit dem, ich sage, also als Auto hätte ich, glaube ich, gesagt, okay, ist nicht, kann man so machen, aber die Sache mit dem in den Hintern gebissen, das hätte ich weggelassen. Ich glaube, diesen Satz, nur diesen Satz, und mit dem sie ist erst 13, vielleicht hätte ich dieses Hey Puppe, um zu sagen, aha, okay, ist natürlich ein kleiner Weiber-Aufreißer. Ja. Aber den Rest, so dieses, das ist, fand ich auch ein bisschen too much, hätte ich vielleicht rausgelassen. Die Folge hätte auch gut ohne diese Sätze funktioniert.
Naja, ich glaube, wir sehen es ja immer aus dem Stand von 2019. Und wir leben gerade in einer sehr politisch korrekten Zeit, muss man ja auch dazu sagen. Ich meine, wir hatten sowas wie eine MeToo-Debatte. Wir haben die Debatten, dass Frauen in Hollywood unterbezahlt sind. Generell nicht nur in Hollywood, sondern dass auch Löhne nicht angeglichen werden auf Männerniveau für Frauen und so weiter und so fort. Und ich sag mal, die Zeit, in der wir jetzt leben, ist ja schon sehr bewegt, gerade was sowas angeht. Und stell dir mal vor, jetzt würde ein Hörspiel erscheinen, wo dieser Dialog drin wäre. Ich glaube wirklich...
Das Lustige ist, die Funkfüchse, das ist jetzt ein Satz, den muss ich genießen, wenn ich es sage, die Funkfüchse würden heute auf dem Index stehen mit dieser Folge.
Vielleicht, wie ich schon gesagt habe, und ich finde es auch so witzig, dass du mir da zustimmst, dass es sehr grenzwertig ist. Und jetzt muss ich nochmal fragen, als es dir damals aufgefallen ist, kannst du dich noch erinnern, was du da gedacht hast?
Ja, mir ist es damals aufgefallen, dass, also nicht in der Form aufgefallen, der macht Kinder an, tatsächlich nicht. Aus der Kinderperspektive sieht man das tatsächlich alles ein bisschen anders, weil erstens war ich jünger als sie, das heißt, sie mit 13, ja, erwachsen nicht, aber es ist, man sieht es ein bisschen anders. Mir ist damals halt nur aufgefallen mit dem ins Hinterteil gebissen, oh, jetzt wird's ja ein bisschen sexistisch hier, also von wegen hier, aber nicht, ich habe nicht an diese pädophilen Schiene gedacht, muss ich gestehen.
Also ich bin mir sicher, wenn ich das Hörspiel damals in dem gleichen Alter wie du gehört hätte oder sagen wir mal Mitte der 90er, wäre es mir bestimmt auch aufgefallen, aber ich hätte nicht so drüber gedacht wie heute. Und da könnte man jetzt eine Diskussion starten. Sind wir durch diese ganze Political Correctness heute schon so mürbe im Gehirn gewaschen, ganz komplizierte Formulierung von mir, dass man sofort schockiert ist, weil man weiß, das geht nicht. Aber auf der anderen Seite, klar, der macht die halt an. Das geht auch nicht. Das geht nicht, dass er das macht. Aber es ist ja nichts passiert. Er kann ja nur einen Spruch machen. Er sagt ja dann auch noch zu ihr, du kannst ja mal alleine wiederkommen, würde ich mich drüber freuen. Ja? Also ich finde, das ist wieder ein ganz schwieriges Thema, heute darüber umzugehen. Oder sagen wir mal andersrum. Sagen wir mal, du bist jetzt Vater. Könntest du deine Tochter, die in dem Alter jetzt ist, so wie du damals, 10 oder 11, das mit reinem Gewissen hören lassen?
Also auch wenn ich sagen möchte, dass man, glaube ich, die Gefühle eines Vaters, wenn man selber keiner ist, ganz, ganz schwer sich vorstellen kann,
ja,
habe ich das unter dem Aspekt natürlich noch gar nicht gesehen. Wenn ich jetzt eine Tochter hätte.
Also hier wäre es schön, wenn Benjamin jetzt hier wäre, ja, der ja nun mal Vater ist, wie wir wissen. Obwohl ich glaube, Benjamin würde vielleicht jetzt auch nur sagen, naja, ist halt ein Pädophiler, ist eklig, geht nicht, macht man nicht. Und wenn ich da wäre, ich würde ihm wahrscheinlich auf die Fresse hauen. Aber ich glaube, er würde jetzt nicht sagen, meine Tochter darf das niemals hören, erst wenn sie 18 ist. Würde er jetzt bestimmt auch nicht sagen.
Schwierig.
Wir können das ja mal weglassen, jedenfalls.
Schwierig.
Ich finde es witzig, dass wir beide das grenzwertig fanden.
Achso, dachtest du ja so, klasse Typ, der Lederjacke.
Ja, das wäre witzig, wenn du jetzt sagen würdest, warum, ist sogar so mal.
Ja, wollte gerade sagen, hättest du es nicht gemacht, oder?
Ich habe mir das auch so aufgeschrieben. Schwierig, heute undenkbar. Bömmel war geflohen. Also man muss jetzt dazu sagen, die verlassen jetzt das Gelände und sie finden ihn auf einer Bank sitzend vor und er probiert, seine Freunde anzufunken. Bohne schlägt jetzt vor, ein Eis essen zu gehen. Das ist so typisch Kinderhörspiel oder Jugendhörspiel.
Was ja, macht man? Sollen sie sagen, sollen eine Bier trinken gehen oder was?
Darauf will ich jetzt gar nicht hinaus. So, das ist so dieses typische, man bespricht sich jetzt, man will die Ergebnisse zusammenfassen, wo geht man hin? Man geht ein Eis essen.
Eisdiele, die typische Eisdiele der 80er Jahre.
Ja genau, so Eisdiele, also muss ich auch sagen, Eisdiele steht für mich so stellvertretend für 80er, 90er. Das war auch immer so Treffpunkt und so alles. Ganz wichtig, fast in einem Nebensatz wird hier übrigens erwähnt, und zwar von Michael, zwei Typen wollten ihn und Bohne dumm kommen. Also das ist wahrscheinlich gerade passiert, während Claudia im Schuppen mit dem Hund konfrontiert war. Sie haben ihnen Beine gestellt, sie in die Rippen geknufft und sie hatten auch Adler auf dem Rücken, sowie Lederjacke. Und dann hat Bohne kurzerhand ihnen seine Judo Kniffe gezeigt und an sie angewandt.
Das stört mich übrigens, dass dieser Part bloß erzählt wird.
Und so unscheinbar.
So auch, wirklich ne? Unscheinbar. Das wäre die größte Action-Szene eigentlich in dieser Folge gewesen. Und die wird so beiläufig erzählt. Auch man kann es sogar fast überhören, muss ich sagen. So beiläufig wird das erzählt.
So ging es mir. Ich habe die Folge ja in der Vorbereitung zweimal gehört. Und beim ersten Mal habe ich das völlig überhört, dass er sagt, übrigens, da waren zwei Typen, da habe ich so gedacht, so, ach echt, ist ja interessant, ob das nochmal wichtig wird. Aber es ist anscheinend so unwichtig im weiteren Verlauf. Gebe ich dir recht, ist schade, dass es so unscheinbar und doof umgesetzt wurde.
Dann hätte es auch fast komplett weglassen können. Hätte dem Hörspiel vielleicht besser getan.
Naja, wir sind jetzt in der nächsten Szene in der besagten Eisdiele. Da fand ich die Atmosphäre ganz nett, so von der Musik, die im Hintergrund gespielt wird. Genau. Und auch das Stimmgewirr von den Leuten, die da wohl sitzen. Sie unterhalten sich über das Eis. Das ist das beste Eis. Und wie heißt natürlich der 0815 Italiener mit Vornamen, so wie jeder?
Das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben.
Luigi, ach so. Das ist auch so wahrscheinlich so hier, unser Nazi-Autor hat gedacht, was für ein typischer Italiener-Name, Luigi.
Übrigens, unter dem Aspekt werden mir jetzt auch andere Folgen ein bisschen klarer, wenn du verstehst, was ich meine.
Und das ist ja das, was ich dir erzählt hatte in dem Forum, wo ich unterwegs war, wo der eine meinte, weiß am besten so wenig wie möglich über den Autoren, weil sonst fängst du an, die Serie zu hinterfragen.
Ja.
Bömmel erzählt ganz stolz, er hat vorgestern ein Eis mit Pfeffer und grünen Feigen ausprobiert.
Ja, das wird übrigens ein Running Gag, in Anführungsstrichen Gag, in den 15 Folgen, weil das ist jetzt wirklich sein Lieblingseis. Das klingt widerlich, aber er isst es, immer wenn die in der Eisdiele sind, isst er dieses Eis. Und wenn er drüber redet, schwärmt er auch immer von diesem Eis. Also das habe ich überhaupt noch nie gehört, dass es so ein Eis überhaupt gibt. Das in einer Welt, wo es heutzutage schon Knoblaucheis gibt, aber das ist für die damaligen Verhältnisse. Ja, es gibt Knoblaucheis. Also es gibt, ist natürlich in exotischen Läden natürlich.
Ich finde ja diese ganzen geschmacklichen Experimente manchmal auch fraglich. Zum Beispiel für mich das Unnützte und Unnötigste, was es gibt, ist für mich Chili-Schokolade.
Muss ich gestehen, würde ich mir jetzt so nicht holen, aber ich habe sie probiert und fand sie doch besser als erwartet. Es hat mir einigermaßen geschmeckt, aber es ist jetzt nicht, wo ich sage, oh, ich hätte jetzt mal wieder richtig Bock auf Chili-Schokolade. Aber ich hätte es mir schlimmer vorgestellt, sagen wir mal so.
Ne, es gab ja auch mal so vor ein paar Jahren Müllermilch-Schoko-Chili. Die war auch scheiße. Also ich finde, Chili passt einfach nicht zu Schokolade.
Nächster Punkt. Wir sind, glaube ich, jetzt... Nee, wir sind noch nicht im Juweliergeschäft.
Nein, wir sind immer noch in der Eisdiele. Ja. Sie beratschlagen jetzt, sie würden nämlich gerne das Juweliergeschäft überwachen. Ich glaube, Bohne, hier kommt wieder dieses so leicht nachdenkliche Feige raus. Ich glaube, der regt an, man könnte doch jetzt einfach die Polizei verständigen. Und Maike sagt dann, nein, das wäre ja blinder Alarm. Also bleibt ja nur die Option, das Juweliergeschäft zu überwachen und dann die Polizei zu verständigen, sobald da irgendwas abgeht. Hast du die Musik erkannt, die jetzt für den Übergang genutzt wird?
Nein, weil ich habe mir nichts dazu geschrieben.
Denk mal an Folge 29, Originalmusik, 3 Fragezeichen, an dein Lieblingslied.
Fragen, Fragen, oh Gott, nichts als Fragen.
Und das ist die Melodie davon?
Das ist nur die Melodie, ja.
Fragen, Fragen, nichts als Fragen, liegen leider schwer im Magen.
Oh, ich habe jetzt sofort Lust, das mir anzuhören.
Als instrumental funktioniert das Stück auch, aber nicht in dieser gesungenen 3-Fragezeichen-Version.
Diese gesungene Version, ist die nur für diese Folge 29 aufgenommen, ja, oder kommt die irgendwo drin vor?
Nein, ich glaube, das haben die als Gag gemacht, dass du, wenn du dann quasi damals die Folge 29 dir geholt hast, dass du so ein Lied mit Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Endos hast.
Und ich glaube, es sollte auch scheiße klingen, oder? Ist das vielleicht ein bisschen beabsichtigt, ein bisschen ironisch? Selbstironie ein bisschen?
Ich glaube, das haben die ernst gemeint. Ich glaube, früher war das noch nicht so wie heute, wo man nur ironisch, sarkastisch, zynisch unterwegs ist unter dem Banner Satire darf alles. Das war damals, wo, glaube ich, wirklich ernst gemeint.
Okay, dann bin ich auch dafür, ernst sein darf auch nicht alles.
Es kommt die nächste Szene. Wir besuchen jetzt Herrn Gröner. Es ist witzig, wie ich es mir jetzt notiert habe. Der Beweis, Ausrufezeichen. Weil Bömmels Nachbarn das gleiche Kassettenrekordermodell haben, wie das, was sie im Soldatenunterstand vorgefunden haben, gehen sie jetzt davon aus, der Herr Grüner muss der Hehler sein, der quasi das Zeug vertickt, was Lederjacke und so klauen.
Damit würde er vor jedem Gericht durchkommen.
Richtig. Die Nachbarn haben erzählt, der Grüner wäre in der alten Siedlung quasi ansässig und verkauft dort stark herabgesetzte Waren aus Firmenpleiten. Bömmel soll den Laden betreten, weil er der Einzige ist, den die Kerle vom Schrottplatz nicht kennen. Und falls sie jetzt kommen sollten, um ihr Zeug zu veräußern, könnten sie nicht in den Laden kommen und sagen, das sind doch die Jugendlichen vor dem Schrottplatz. Ich weiß, du brennst drauf, du darfst auch gleich. Bömmel würde niemand erkennen und er betritt jetzt den Laden. Und ich habe mir, guck mal, wie ich mir hier groß notiert habe.
Soll Olli erzählen. Hast du sehr nett gemacht, weil es wirklich meine Lieblingsszene, nicht nur der Funkfüchse, ich glaube, das ist meine Lieblingsszene aller Hörspiele in der gesamten Hörspielgeschichte. Gut, jetzt habe ich natürlich so übertrieben, dass
hast du die Latte so hochgesetzt, Olli.
Hast du dich übrigens schon entschieden? Spielst du es unseren Hörern kurz ein, dieses Stück?
Ja.
Okay, ich beschreibe es vorher. Also, Bömmel betritt den Laden, begrüßt den Verkäufer freundlich, worauf er ein entgegnet bekommt. Und Thomas, du bist ja im Einzelhandel.
Das ist jetzt kein Stilmittel, das macht der wirklich.
Ja, wirklich. Das ist die Begrüßung von dem Verkäufer. Dann wird der aber, naja, ich möchte jetzt sagen, Entschuldigung, ich bin zu laut, ne? Ja.
Das war ich, glaube ich.
Ich möchte jetzt nicht sagen, dass er unbedingt freundlicher wird, aber man möchte seinen jungen Hörern doch suggerieren, hier, der Verkäufer ist ein ganz schlimmer Finger. Weil Bömmel erkundigt sich nach Sachen, die man halt für einen Campingausflug braucht. Er sagt, er möchte mit seinem Vater einen Campingausflug machen. Und dann sagt er, ja, da bist du hier genau richtig. Ich habe hier die Kanne da, ist noch original verpackt. hier, ich habe hier einen prima Spirituosenkocher. Und ich verkaufe den Kassettenrekorder genau hier 30% billiger, als hier auf dem Preisschild steht. Dann hört man ihn leicht auf den Preisschild tippen. Das hört man ganz leicht, wenn man gut hinhört.
Der klingt so ein ganz fetter, käsiger, weißer Typ, der so hinterm Laden thront und so richtig so eingebaut ist von der Ware. Also, und es ist ganz verraucht und stickig. Die Gardinen kleben vor Nikotin, die sind ganz gelb.
Und alles vollgeramscht. Jede Ecke ist mit Müll zu.
Genau, und die Gänge ganz schmal, weil du da einfach, weil er einfach alles loswerden will.
Und allein diese Stelle, Thomas spielt es ja hoffentlich gleich ein, ist es wert, diese Folge zu hören. Ich bin der Stelle leider nicht gerecht geworden. Kannst du etwas zu dem Synchronsprecher sagen? Du hast gesagt, den findest du toll.
Ich mag den. Das war Henning Schlüter, der übrigens am 20.07.2000 gestorben ist. Kennst du das? Es gibt manchmal so Stimmen, da hört man quasi richtig das Fett in der Stimme. Das klingt jetzt total doof, wenn jemand sehr korpulent ist und so. Ich habe mir Bilder angeguckt, so dick war er jetzt auch nicht. Aber
Wolfgang Völz, würde ich sagen, ist so eine Stimme gewesen. Ja, da hört man, dass er korpulent ist.
Ja, aber ja gut, der war jetzt nicht fett. Aber der hat wirklich so eine Stimme, wo quasi auf dem Kehlkopf Übergewicht ist. Ich kann das gerade ganz blöd beschreiben. Der hat so eine fleischige, wulstige, polternde Stimme. Der hat unter anderem den Bäcker Windbeutel in der Europa-Hörspielserie, wie soll es auch anders sein, Pitje Puck gesprochen. Und da fand, das ist halt mein Bezugspunkt zu ihm. Ich finde den da ganz, ganz klasse. Der hat da wirklich so eine Stimme. Dann, ich kann das nicht nachmachen, aber da finde ich ihn sehr prägend. Er hat den Captain Buddelmann auch in der Europa-Hörspielserie Flitze Feuerzahn gesprochen, wo er mehr so einen großväterlichen, weisen Captain gesprochen hat. Er taucht in der Drei-Fahrzeichen-Folge 82 die Karten des Bösen auf, wo er so einen verrückten Professor, also um das Klischee zu bedienen, spricht. Diese Folge ist übrigens von unserem Freund André Minninger geschrieben worden. Und er sprach noch in der Point Widmark Folge 1, die Bucht der 22 Schreie, den Bürgermeister Morris.
Kennt man ihn aus Fernsehen und
der war wohl Kino. Auch ein internationaler Filmstar.
Bestimmt, es gibt ja ganz viele deutsche bekannte Stimmen, wo man die Stimmen kennt, die aber immer nur so Nebenrollen sprechen. Mhm. Aber das dafür fast in jedem zweiten Film. Vielleicht war er ja sowas.
Der hat zum Beispiel neben Elizabeth Taylor in einem Film gespielt und so. Kann man alles nachlesen. Also er war wohl auch international ein bisschen bekannt.
Mit der Szene bin ich tatsächlich noch nicht ganz durch. Jetzt zückt Bömmel einen Zettel und sagt, ich werde mir das mal alles aufschreiben. Jetzt kommt wieder dieses typische Hörspielelement, was wir alle so lieben. Ja, gut, so, ja. Er ist also fertig mit Schreiben, hört man
dann. Genau so habe ich mir das auch aufgeschrieben. Typische Hörspielszene, die würde Benjamin wahnsinnig machen.
Und dann verabschiedet er sich und man hört wieder vom Verkäufer ein leichtes Das ist wohl so eine Begrüßung oder Verabschiedung von ihm, vielleicht kommt er aus einem Land, wo sowas üblich ist. Auf jeden Fall eine großartige Szene, die ihr wahrscheinlich jetzt euch mal anhören könnt.
Im Tank für eine Campingfahrt noch ein paar Sachen. Warmhaltekanne, Stahlgeschirr und einen wirklich guten Kassettenrekorder.
Ja. Ich habe einige sehr schöne Sachen mit kleinen Fehlern hereinbekommen. Die Fehler sieht man gar nicht. Und ich verkaufe den Rekorder 30% billiger, als hier auf dem Preisschild steht.
Die Kanne...
Ja, die ist noch original verpackt. Kostet auch ein Drittel weniger. Ich habe hier noch einen prima Spirituskocher. Kochgeschirr und so, nein.
Ich schreibe mir mal auf, was das zusammen kostet. Werde meinen Vater fragen, wie viel Geld er ausgeben will für die Sachen. So, das sind das. Und ja, gut. Ich komme morgen früh wieder und hole die Sachen ab. Dankeschön, auf Wiedersehen.
Bömmel ist sich sicher, dass es ein Hehlernest ist, so wie der rauskommt. So, also wenn das keine Hehlerbude ist, ich weiß auch nicht.
Na gut, nachdem ich den Typen gerade gehört habe, würde ich auch nichts anderes denken.
Heiße Ware, sagenhaft billig, nagelneu verpackt. So beschreibt er es seinen Freunden. Jetzt bringt Bohne einen F-Spruch an, den Bömmel aber gar nicht so geil findet, weil er meint irgendwie, mein Vater kann das besser als du. Und Maike schlägt vor, dass man die Ferien jetzt nochmal genießen sollte. Und sie wollen ins Schwimmbad Froschloch gehen. Da befinden wir uns auch in der nächsten Szene. Die Szene im Schwimmbad beginnt damit. Finde ich übrigens atmosphärisch und auch sehr gut umgesetzt.
Genau, das sind so die
das sind so klassische Szenen, die Europa. Das
sind so die Hochmomente in dieser Folge auch. Ja. Also
Michael lobt den Badeanzug von Claudia. Bömmel zieht ihn dabei auf. Und da fand ich zum Beispiel, also ich meine, der Bömmel, der bricht ja manchmal auch so ein bisschen in seiner Darstellung, also wie er manchmal redet, manchmal zu kindlich, aber da fand ich ihn gut, so wie er sagt so, bist ja richtig romantisch, Michael. Bohne macht einen dummen Spruch über seine Badehose. Das ist wieder sowas, wir haben doch gesagt, irgendwie, Fabian Harloff hat seine Momente, das ist definitiv keiner.
Und wer lobt meine Badehose?
Ja, das ist wirklich ein peinlicher Moment. Ich habe übrigens gerade gefunden, dass ich mir sogar aufgeschrieben habe, was Maike sagt. Ey, Claudia, dein neuer Badeanzug ist wirklich schick. Steht dir gut zu deinen langen blonden Haar.
Und genau so, so komisch, so vielleicht verträumt, schnulzig, singt er das dahin.
Das ist aber auch eine tolle Anmache, oder? Also die muss ich mir direkt notieren.
Ja, ne? Ja, schreib mir so auf. Egal, ob ist, und da ist auch nicht wichtig, ob sie blond ist oder nicht, das kannst du bei jeder Frau nutzen.
Nach dem blöden Spruch vom Bohne und das alberne Gekicher von ihm und Bömmel wird Michael auch verlegen. Ja, das wird man ja wohl mal sagen dürfen. Und dann sagt er an, aber gleich werdet ihr sie auch bewundern, also Claudia, denn wenn wir jetzt Wettschwimmen machen, dann wird sie euch alle abhängen. Und dann sagt Claudia dem endlich den passenden Satz dazu, seid ihr endlich fertig oder keine Ahnung. Achso, hier wird übrigens nochmal Hintergrundwissen wieder betrieben, weil Bohne erzählt von Claudias Spitznamen Delfin, der durch ihre tolle Schwimmleistung zustande kam. Und sie meckert jedenfalls. Dann treten alle vier zu einem Wettschwimmen an, was ich habe die Zeit gestoppt. Es dauert mit ins Wasser springen und schwimmen 13 Sekunden.
Also sie springen kurz ins Wasser und sind in der nächsten Sekunde gefühlt auch schon auf der Decke zur Beratung, ja, kann man richtig sagen. Richtig,
dieses so, oh, da kann man nichts machen. Anscheinend ist Claudia dieses 50 Meter Becken in 3 Sekunden geschwommen. Die Funkfüchse gehen auf die besagte Decke und beraten über die Aktion heute Nacht. Ich glaube, ich weiß, das habe ich mir nicht notiert, weil das fand ich wieder unnötig. Ich weiß nur, dass Bohne einen dummen Westernwitz macht.
Den hat sich Olli natürlich notiert.
Dafür bin ich doch.
Dafür gut. Bist du da. Little Joe betritt einen Saloon. Da fragt er einen der Zecher, was 2x2 ist. Da antwortet der Zecher 4. Da erschoss er ihn. Und dann Bömmel, warum erschoss er ihn? Also Bömmel ist wirklich ein dankbarer Kunde für solche Witze, sage ich mal, weil er wirklich, ja, also auch, ihr müsst euch anhören, wie er sagt, warum erschoss er ihn? Er ist wirklich total außer sich über diesen Witz. Darauf antwortet Bohne, der wusste zu viel.
Ja, und weil dieser Witz so klasse ist, kommt dann Michael mit einem Gegenrätsel.
Ein Konterwitz. Pass auf, den habe ich mir auch aufgeschrieben. Großartig. Dann kommt Mike mit seinem Konterwitz, sag ich mal. Was ist 17,5 Kilometer lang, gezackt, weiß und liegt auf der Landstraße? Und jetzt kommt Bömmel.
Der ist super mit der Reaktion.
Bömmel ist wirklich großartig. Keine Ahnung, was ist denn das?
Das ist zu schwer.
Dann wird er ein bisschen leiser, so als wenn als wenn das so in sich reinmummelt. Das ist wirklich zu schwer.
Ja, das fand ich aber auch sehr witzig. Das haben wir auch notiert. Das kann doch kein Mensch lösen.
Also eigentlich kann man sich nicht vorstellen, wie er so alle Leute, die auf der Wiese da wahrscheinlich in der Umgebung liegen, ey, wisst ihr das? Und so. Ja, ist das so schwer? Oder ist doch ganz so schwer? Eigentlich hätte die Szene 5 Minuten gehen müssen. Wir hätten
aber die Pointe.
Sehr gefeiert. Ah, die Pointe. Der Bart von Bohnes Witz. Ich denke mal, unsere Hörer kannten mit Sicherheit auch beide Witze, weil der Bart von Maikes Witz ist mindestens doppelt so lang wie der Bart von Bohnes Witz.
Olli, ich habe gute Nachrichten.
Ich bin gespannt.
Die erste Hälfte des Hörspiels ist jetzt vorbei.
Oh Gott, das ist eine schlechte Nachricht.
Wir befinden uns jetzt auf Seite 2, aber wir haben ja schon das ganze Vorgespräch über die Serie hinter uns. Das heißt, ab jetzt geht's schnell. Maike schlägt vor, dass man nicht die Polizei persönlich informieren sollte. Sondern, wenn sie jetzt die Überwachung heute Abend starten, könnte man die Polizei über eine Telefonzelle warnen. Wenn was passiert und sie rennen ins nächste Präsidium, würden sie ja nur ausgefragt werden. Sag mal, du bist ja 12? Was hast denn du da gemacht? Also quasi, sie wollen sich ja mal selber schützen. Sie sind sich ja sehr darüber bewusst, dass sie Kinder sind. Natürlich weiß Michael auch genau, wo die nächste Telefonzelle steht. Nämlich 200 Meter vom Juwelier entfernt. Aber vielleicht war das früher wirklich so, dass man genau wusste, wo die nächste Telefonzelle ist. Wie gesagt, wir sind mitten in den 80er Jahren. Heute haben wir alle ein Handy in der Tasche und es gibt kaum noch Telefonzellen. Ich habe mir hier notiert, Peterwagen. Das ist ja so eine alte Bezeichnung für Polizeiwagen. Für
Streifenwagen, genau.
Sagt man das heute noch?
Nein, das sagt man nicht mehr. Das habe ich mir nämlich was notiert zu. Das kommt aus den 40er Jahren, wurde in Hamburg gebraucht. Und zwar kommt es, ist es aus der Seefahrer... Richtung, sag ich mal, für eine blaue Flagge. Die Peter-Flagge hieß sie. Und wenn die gehisst ist, heißt es, wir legen bald ab, bitte alle rauf aufs Schiff. Warum man das allerdings auf einen Streifenwagen adaptiert hat, weiß ich nicht genau. Aber so, das habe ich zumindest dazu gelesen.
Das finde ich jetzt auch ganz interessant. Jahre.
Wir wissen ja, heutzutage sind die Polizeiwagen und die Uniformen alle blau. Früher war die Polizei aber immer grün. Und weil du gerade gesagt hast, es ist eine blaue Flagge, ja, kann ich da jetzt keine Assoziation zu knüpfen.
Ich auch nicht. Mehr stand dazu auch tatsächlich nicht. Einfach nur, wo es herkommt. Mhm. Und deswegen bin ich nämlich heute, als ich das gelesen habe, davon ausgegangen, dass wir uns in Hamburg eigentlich befinden.
Ach so.
Aber wir sind ja in Dortmund.
Richtig. Jetzt sind wir an dem Punkt, dass Bömmel heim muss. Und jetzt kommt's wieder. Genau. Jetzt kommt wieder die. Jetzt fehlt eigentlich nur so Geigenmusik, die eingespielt wird.
Also
es, ja? Die familiäre Situation wird erwähnt.
Die kommen auf Bömmels Vater, weil sie mich fragen, ob er nicht eigentlich mal wieder heiraten möchte. Mhm. Und dann sagt Bömmel ganz traurig sowas wie: Ach nein, so eine tolle Mutter wie ich hatte, findet er eh nicht mehr. Und wir kommen eigentlich auch ganz gut alleine klar. Das ist aber viel trauriger, wie er das erzählt und so fast, als wenn er in den Arm genommen werden möchte, während er das erzählt. Und dann kommt auch eine schöne Musik dann hinter. Auch eine schöne, so mit Synthesizern und so, hat mir auch gefallen.
Ich möchte noch eine Sache dazu sagen, ja, weil Bohne sagt dann, ach Mensch, also in Bezug darauf, dass die ja allein klarkommen, er und sein Vater, dass der Vater von Bohne und Claudia, also der Herr Becker, der Direktor, der dreht wohl schon am Rad, weil die Mutter jetzt irgendwie für 14 Tage mal verreist ist, die Tante besuchen. Deswegen soll Claudia heute Abend Nudeln mit Tomatensoßen machen und Zitat, hoffentlich kriege ich das hin. Ja, denn wir wissen ja, Nudeln mit Tomatensoße ist ja wohl das anspruchsvollste Essen, was man kochen kann. Ich gebe zu, ich koche mir sehr selten was. Aber selbst Nudeln mit Tomatensoße kriege ich hin. Und hier wird es so aufgebaut, wie das ist das anspruchsvollste Essen der Welt.
Naja, vielleicht haben sie es auch mit dem Augenzwinkern gemeint, obwohl, ach, damals war es ja noch nicht so mit Sarkasmus, Augenzwinkern und Zynismus.
Michael sagt jedenfalls, dass sie sich am Treffpunkt Taxistand um Mitternacht einfinden sollen. Er würde sogar noch einen Koffer mitbringen zur Tarnung, weil sie dann dem Taxifahrer erzählen würden, wir wollen zum Bahnhof, zum Schullandheim. Also, die sind sowas von vorbereitet, dass wenn egal jemand kommt und sagt, was macht ihr hier? Ihr gehört doch ins Bett.
Da habe ich mir übrigens überlegt, mit dem Koffer dachte ich so, warum ist das nötig? Ich habe mir sehr überlegt, na gut, würde ich mit 13 nachts zwischen 12 und 1 mir ein Taxi rufen? Mhm. Ich wüsste gar nicht, ob der mich in Berlin hier einfach überhaupt mitnehmen würde. Also von daher war es dann doch hinten raus nachvollziehbar.
Auf der anderen Seite würde ich beinahe schon, jetzt lehne ich mich wieder aus dem Fenster, ich würde behaupten, dass Erwachsene früher umsichtiger waren und auch kritischer. Und heute, wen interessiert es denn, wenn du heute ein 12-jähriges Kind auf der Straße allein siehst um Mitternacht? Weiß ich nicht. Ich würde jetzt behaupten, die Gesellschaft inzwischen ist so verroht, gerade in so einer Großstadt wie Berlin, dass die meisten Leute es gar nicht interessieren würde. Irgendwann würde vielleicht jemand das Kind ansprechen, so, was machst du denn hier, wo sind deine Eltern? Aber ich glaube, dass die Leute damals noch eher aufmerksamer waren, was sowas angeht, als heute. Ist ja aber nur meine subjektive Wahrnehmung. So, wir sind in der nächsten Szene. Die Turmuhr schlägt einmal, was von Bömmel mit 0.15 Uhr bemerkt wird, was ich sehr gut finde, denn wir wissen ja, wenn eine Turmuhr immer zur Viertelstunde schlägt,
schlägt sie einmal.
Genau, also um 15 Minuten nach einmal, um halb zweimal, um dreiviertel dreimal und so weiter, ist mir hier positiv aufgefallen. Bömmel soll an der Telefonzelle warten. Natürlich haben sie ihre Sprechfunkgeräte dabei.
Jetzt kommt ein Punkt, den ich ein bisschen komisch finde, weil er soll ja den Notruf nachher wählen, also die 110, die Polizei. Und er wird gefragt, hast du 20 Pfennig dabei?
Naja, damit er vorbereitet ist. Weil nicht, dass wirklich jetzt jemand kommt und sagt, was machst du hier? Ja, ich rufe meinen Vater an, das ist nämlich seine Tarnung. Und wenn dann aber derjenige stehen bleibt und sagt, naja, mach doch mal, dass er 20 Cent dabei hat. 20 Pfennig, Entschuldigung.
Ja. Aber man hört, glaube ich, in der Szene auch, wenn er die Polizei anruft, wie er das Geld einwirft.
Okay, dann habe ich wahrscheinlich jetzt Mist erzählt. Wäre witzig, wenn er kein Geld dabei hätte. Wobei, damals war es doch auch schon möglich, über einen öffentlichen Fernsprecher die Polizei anzurufen.
Ja, immer. Schon seit es Telefonzellen gab. Das war eigentlich ursprünglich mal die Idee von diesen Telefonzellen, den Notruf abzusetzen, eigentlich viel weniger um private Gespräche zu führen. Also die 110 war auch damals schon kostenfrei. Ich habe nämlich extra gegoogelt, ob es kann nämlich sein, dass wirklich nur, habe ich so gedacht, ob nämlich eventuell nur die 112 nur kostenfrei ist. Weil wenn du da einen Notruf absetzt, die bringt Polizei dann gleich mit, wenn nötig.
Mhm.
Und die 110 ist halt, naja, es ist eingebrochen worden. Deswegen muss man jetzt keine kostenfreie Nummer oder die nicht kostenfrei zur Verfügung stellen. Aber sie war auch genauso wie die 112 schon mal kostenfrei. Deswegen hat mich das hier mit den 20 Pfennig gewundert.
Das finde ich aber witzig, dass du das jetzt so notiert hast. Für mich ist es einfach nur, dass die Tarnung perfekt ist. Deswegen habe ich da auch nicht weiter drüber nachgedacht.
Das fände ich zu weit. Also
ja, dass er so
zu weitgehend, ja.
Er könnte ja so vom Erwachsenen immer so mit der Münze schnippen. Schauen Sie mal hier.
Ach, wie so ein Spieler, so zack. Ja, wie so ein Spieler. Kling, kling. Ach, was macht denn dieser Junge da? Ach, der will bestimmt telefonieren, so wie der mit der Münze spielt. Ja, fällt überhaupt nicht auf. Vollkommen richtig. Thomas hat natürlich recht, tut mir leid. Was ich jetzt hier unprofessionell finde, wo wir doch auf dem Schrottplatz die so gelobt haben, dass sie gleich mitgespielt haben, als die Claudia und den Lederjacke-Typen auf ihn getroffen sind. Genau, Maike sieht einen Nachtwächter und muss ihm gegenüber natürlich so tun, als ob er mit seinem Vater spricht, damit der nicht denkt, der ist hier ohne Aufsichtsperson. Also sagt er irgendwas, hallo Vater, bitte, spricht halt mit seinem Vater, tut so, als wenn er mit seinem Vater funkt. Und Bömmel hört das und denkt, bist du krank? Was ist denn hier los? Mit wem sprichst du denn? Anstatt zu denken, Mensch, vielleicht sieht er ja gerade jemanden und muss gerade ein bisschen dem was vormachen.
Also mir, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, als ich das Hörspiel so das erste Mal jetzt gehört habe, hat mich das auch total rausgerissen, weil ich so denke, hä, wieso schreit der denn jetzt
so? Der schreit auch so, das bringt die Atmosphäre, ist komplett irgendwie an der Stelle total raus irgendwie.
Also man muss nochmal erwähnen, dass sie sich vorher auch explizit nochmal absprechen, wenn jemand kommt und sie anspricht, sie eine CB-Funkübung machen. Deswegen auch zur späten Stunde. Hier haben wir das halt anscheinend, wird ja Michael erwischt, wie du schon sagst, und er sofort in den Tarnungsmodus geht. Aber dieses bist du krank, was Bömmel schreit, da frage ich mich auch, hört Michael das dann über sein CB-Funkgerät oder hat er das ausgestellt? Jetzt kommt jemand, so Nachtwächter, Bursche, was machst du denn hier? Ah, hallo Vater, ja, ich komme dann zurück. Bist du krank?
Ach so, alles in Ordnung, würde der Nachtwächter dann sagen. Genau. Er spricht nur mit seinem Vater, der wahrscheinlich ein bisschen gereizt
wird. Na, wenn er so ist wie der Hehler Grüner, dann würde wahrscheinlich kommen.
Er hätte sogar Glück gehabt, er hätte sich mich nicht weiter darum gekümmert, so wie ich ihn einschätze.
So, wir geben jetzt hier mal ein bisschen Gas und zwei Wagen kommen an. In einem ist der Lispler drin, der andere Wagen wird von einem jungen Mädchen gefahren. Das wird halt jetzt alles über Sprechfunk ausgetauscht. Das Mädchen fährt dann Richtung Papageiensiedlung. Jetzt sind da zwei Gestalten insgesamt. Die sind dunkel angezogen und Achtung, das scheint sehr besonders zu sein. Sie tragen Gummischuhe. Frage, tragen sie Gummistiefel oder tragen sie Schuhe mit einer Gummisohle? Also im Endeffekt Turnschuhe.
Das hat mich jetzt wenig interessiert.
Ja, aber hier notieren mit den 20 Cent.
Ja.
Es kommt noch ein Auto an. Da steigen sie ein. Jetzt halten sie vor dem Juwelier. Jetzt muss ich mal fragen, so weit auseinander sind die Funkfüchse doch gar nicht verteilt, ne? Dass da so ein Verkehr ist und man jeden scheiß einzelnen Meter fahren muss, oder?
Ist mir auch nicht aufgefallen. Ich bin ein wichtiger Bestandteil dieses Podcasts,
merke ich gerade. Sie halten vor dem Juwelier, in dem Wagen befinden sich Lederjacke, Lispler und noch einer. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden und die beiden anderen dunkel angezogenen Gestalten sind vielleicht die vom Schrottplatz, die Bohne vermöbelt hat. Geht hier nicht so ganz auf, ist mir aber eigentlich jetzt auch nicht so wichtig, weil ich, wie gesagt, dieses ganze Gefunke sehr verwirrend finde durch die Klangqualität. Deswegen, lustigerweise, erzählen sie ja später immer nochmal alles nach. Deswegen muss man hier gar nicht so doll aufpassen.
Ja, das weiß man ja da in dem Moment noch nicht. Deswegen strengt man sich da tierisch an.
Die gehen wohl durch den Hintereingang in den Juwelierladen. Jetzt ruft Bömmel die Polizei an.
Da kommt wieder dieses Hörspielelement. Er sagt dabei, 1-1-0. So, dann kommt noch was.
Das würde ich jetzt aber der Aufregung schulden. Also okay, das finde ich nicht so schlimm. Das
kann tatsächlich sein.
Okay. Weil auch das gut gemacht ist, wie er in die Telefonzelle geht und dann so der Ton anders wird und auch wie er den Hörer dann auflegt und so und man sogar das Kleingeld reinklimpern hört, finde ich sehr gut gemacht.
Michael lässt währenddessen Luft aus dem Reifen des Fluchtwagens und da hört man auch, er geht ums Auto rum. 1-2-3 4. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal Luft aus einem Autoreifen lassen musstet. Es ist nämlich nicht ganz so einfach. Und er macht das ungefähr zwischen jedem Reifen, hat er ungefähr 1,5 Sekunden.
Ja. Aber was ich da wiederum gut finde, dass der Sprecher klingt dabei sehr außer Atem. Das finde ich, dass er das sehr gut
macht. Also er hat sich Mühe. Also er ist ja ein schneller Luftausreifenlasser.
Ob die 10 jetzt lächerlich ist oder fragwürdig mal dahingestellt. Naja, aber es ist trotzdem sehr gut umgesetzt an dieser Stelle. Jetzt treffen alle Funkfüchse aufeinander. Die Polizei kommt mit Blaulicht. So, Achtung, jetzt wieder die Sternstunde von Bohne, alias Fabian Harloff, der mit so einer ganz komischen Stimme sagt, die kommen gleich mit Blaulicht an, damit die vorgewarnt sind. Also,
furchtbar. Ich mag,
das fand ich jetzt gar nicht
so schlimm. Ich mag die Stimme nicht. Ich finde die ganz eklig.
Ich kann sogar verstehen, weil die Stimme doch sehr speziell ist, aber mir gefällt sie irgendwie. Vielleicht ist es auch wieder so eine harmonische Kindheitserinnerung, die mich da wieder ein bisschen verblendet.
Bestimmt.
Stimmt, würde ich mir das jetzt als Erwachsener anhören. Zum ersten Mal würde ich bestimmt auch anders drüber denken. Aber wie gesagt, ich habe mich wahrscheinlich schon so dran gewöhnt, dass sie mir nicht mehr negativ aufstößt.
Jetzt will der Wagen fliehen. Er baut einen Unfall, der auch von der Geräuschkulisse vielleicht ein bisschen übertrieben ist, aber trotzdem gut umgesetzt. Lederjacke in Anführungszeichen, Zitat, kneift aus. Weil, wo ich auch denke, das ist bestimmt so eine alte Bezeichnung, so ein alter Spruch aus den 80ern.
Wie ab die Bohne.
Er rennt auf die Funkfüchse zu. Bohne ruft, Achtung, ich schmeiße ihm den Koffer vor die Füße. Damit der Hörer weiß, was jetzt passiert, sagt er es laut an.
Wo ich damit mir denke, auch der Fliehende weiß, dass er jetzt einen Koffer zwischen die Füße kriegt. Exakt.
Lederjacke rennt auf die zu und hört den Spruch, ich schmeiß ihm den Koffer vor die Füße. Und der denkt sich, naja.
Naja, der wird ja mich nicht gemeint haben.
Ja, oder ich glaube, ich werde mal in die andere Richtung weiterrennen. Aber gut, es ist ein Hörspiel. Wir sind da wieder sehr kritisch. Jetzt entsteht eine kleine Keilerei und Lederjacke schlägt um sich. Er kann entkommen, beziehungsweise sie lassen ihn entkommen, weil Claudian sagt, um Himmels Willen, der schlägt euch daut. Und er hat wohl nur Schmiere gestanden. Das kombinieren die alles. Jetzt nehmen sich die Funkfüchse ein Taxi, denn sie müssen oder sie wollen morgen um 10 Uhr sich bei Bömmel eintreffen, um über die Lage zu sinnieren. Die nächste Szene, nächsten Tag. Sie sind bei Bömmel. Sie hören Radio.
Und hier auch wieder, aber gut, das muss so sein, da will ich jetzt auch nicht so kritisch sein, aber ich finde bei sowas, was ja immer so ist, das Timing wieder perfekt. Die suchen irgendeinen Sender und er fängt auch wirklich, also er trifft diesen Sender, den er findet mit den Nachrichten, auch genau, wo der Sprecher mit den Nachrichten oder genau mit diesem Beitrag auch beginnt.
Ich habe mir das nicht aufgeschrieben. Der Nachrichtensprecher erzählt über den Juwelierüberfall, erwähnt dann quasi, glaube ich, das Autokennzeichen und bla bla bla. Ist jetzt alles nicht so wichtig, weil das wissen wir ja schon. Auf jeden Fall gibt es 1000 Mark Belohnung für Hinweise auf den Täter. Und dann wird nochmal eine Meldung sogar nachgereicht. Der Besitzer des Juweliergeschäfts verspricht dem anonymen Anrufer auch nochmal 1000 Mark Belohnung. Hier kristallisiert sich ein bisschen raus, dass die Funkfüchse geil auf die Kohle sind. Nicht so wie bei 3 Fragezeichen, wir nehmen kein Geld für unsere Dienste und die wollen das Geld unbedingt.
Ja, findest du das was Negatives? Ich muss sagen, das ist ja absolut nachvollziehbar.
Eben, deswegen finde ich auch nicht negativ. Ich finde es auch verständlich, weil ich glaube, wenn ich in dem Alter gewesen wäre und ich höre 1000 Mark, ne, ich wäre da sofort hingerannt und hätte gesagt, ich war's. Ich hätte sogar, glaube ich, Angst gehabt, dass sich irgendein anderer Idiot da meldet, das war ich. Weißt du? Dann würde ich mich wahrscheinlich noch mit dem prügeln, weil ich die Kohle haben will. Michael sagt jetzt jedenfalls, sie müssen sich auf der Stelle zum Luftschutzbunker oder beziehungsweise zum Soldatenunterstand bewegen, weil Lederjacke sich dort verstecken wird. Das geht jetzt auch wieder ganz schnell. Wir nähern uns jetzt dem Ende und zum Schluss geht es ja immer schnell. Natürlich, sie sind ja wieder so egoistisch, dass sie die Polizei nicht warnen wollen, denn sie vermuten, der Abnehmer der gestohlenen Bilder, was ganz am Anfang des Hörspiels erwähnt wurde, der würde ja dann gewarnt werden, wenn er sich dahin begibt und die Polizei sieht. Und sie wollen natürlich alle einkassieren, alle Gangster. Erst soll Bömmel, glaube ich, Patrouille am Telefon halten, wenn sie ihn am Anfunken, dass er die Polizei meldet. Er will natürlich dabei sein. Sein Vater soll die Rolle übernehmen. Der soll dann quasi Polizei anrufen, wenn die Lage brenzlig wird. Am Unterstand. Erstmal kommt wieder ein dummer F-Spruch, den ich mir auch nicht aufgeschrieben habe, weil ich das unnötig finde.
Ich habe auch nur geschrieben, wieder F-Spruch.
Ja. Fickende Funkfüchse. Nein, das schneide ich raus. Also.
Du gehst doch in diese Sätze mit so einer Leidenschaft.
Ja. Fickende Funkfüchse. Feiste, fickende Funkfüchse. Feige Ficker.
Das wäre so lustig. Ja, mein Vater hat Tourette. Macht nur F-Sprüche.
Okay. Ja. Die Funkfüchse fahren mit ihren Fahrrädern zu dem Soldatenunterstand in den Wald. Sie sagen Vater Jeitz über Funk, dass ihre Übung, in Klammern, also in Anführungszeichen, jetzt beginne. Lederjacke befindet sich im Unterstand. Michael funkt, es würde ein Auto angefahren kommen oder auf da irgendwie so einen Weg einbiegen. Das Auto ist
von Bonusvater.
Ich habe alles, was du gerade erwähnt hast, nur kürzer zusammengefasst.
Ist ja auch nicht schlimm.
An der Höhle, gehen auf Position, Lederjacke ist natürlich da. Claudias Vater liefert Claudia dort ab. Also Claudia kommt ins Spiel.
Dann rennt Bohne zu ihr hin und sagt, Mädchen, bist du deppert? Oder keine Ahnung, was er sagt.
Deppert sagt er, glaube ich, nicht.
Ja, aber sie will ja unbedingt dabei sein. Das ist ja eine Frechheit, dass sie nicht irgendwie Bescheid bekommen hat. Also da unterscheidet sie sich ein bisschen von Gabi Glockner, von TKKG. Weil die bleibt ja zweimal motzend zu Hause, aber die würde niemals auf die Idee kommen, jetzt einfach sich dahin fahren zu lassen. Vor allem auch wie bescheuert, was sagt sie denn dem Vater Becker? Fahr mich mal da in den Wald. Ja klar, kein Problem. Weißt du, du bist Vater von einer 13-Jährigen.
Ja, setz mich mal im dunklen Wald ab.
Die von irgendwelchen pädophilen Schrottplatz
Besitzern. Das weiß ja der Vater auch noch nicht.
Ja, aber sag Motto, bist du sicher? Ja, ja. Na gut, ich lass dich mal alleine im großen Wald.
Ja, das finde ich auch. Die Szene fand ich aber auch schon immer ein bisschen merkwürdig, dass auf einmal Claudias Vater sie mitten in der Nacht irgendwo im Wald aussetzt. Vielleicht war das ja auch ein Plan dahinter.
Wobei ich weiß gar nicht, ist das jetzt mitten in der Nacht? Wurde nicht gesagt.
Stimmt, wird ja gar nicht gesagt. Aber ich denke mir das einfach mal. So, an der Stelle wird jetzt auch deutlich, dass Lederjacke natürlich unter Druck steht. Nach diesem Polizeieinsatz will er sich natürlich ganz schnell absetzen und braucht jetzt auch ganz dringend die Kohle. Und jetzt wird Bohne erwischt, oder habe ich zwischendurch wieder was vergessen?
Er will die Kohle, der Typ, der die Bilder abnehmen will.
Genau, er will jetzt, ne? Natürlich die Kohle und will die Sachen seinem Kunden, in Anführungsstrichen.
Ja, die treffen sich nämlich und das belauschen die Fundfüchse wieder. Der Typ quasi ist ein Mann mit Aktentasche und, glaube ich, ein Trenchcoat, der sich mit einem gelben Mercedes nähert. Dann kommt halt dieses Gespräch hier mit der Übergabe und dem Geld und so weiter. Bohne belauscht sie. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, weil das Hörspiel suggeriert mir jetzt, dass vom Sound her Bohne in die Höhle stürzt. Dann entsteht eine kurze Prügelei.
Ich habe nur Bohne wird erwischt, Schlägerei.
Ja. Bohne wird dann mit einer Waffe von dem Typen mit der Aktentasche bedroht. Sie wollen ihn dann jetzt in den Luftschutzbunker einschließen, um ihn loszuwerden. Da ist, glaube ich, so ein ganz kurzer Schnitt, weil erst hat man wirklich das Gefühl, sie sind erst in der Höhle. Dann höre ich auf einmal wieder Vogelgezwitscher und dann sagen sie, komm, wir schließen ihn im Luftschutzbunker ein.
Da muss ich hinterher.
Zum Teufel, wen haben wir denn hier? Hier ist ein schöner rechter Haken für dich, mein junger Mann.
Das ist für dich ein eleganter Liebehaken. Oh.
Einen Schritt weiter, sonst knallt's, mein Junge.
Schon gut. Oh, Mensch, das hat gesessen.
Verdammt, ich kenne dich doch. Du spionierst wohl hinter mir her, was?
Wir machen ein Funkspiel im Wald. Meine Freunde sind in der Nähe. Sie werden die Polizei benachrichtigen.
Was machen wir mit ihm?
Wir sperren ihn in den Luftschutzkeller. Da kann er verschimmeln.
Aber wenn er nicht gefunden wird?
Ach was. Seine Kumpels werden ihn schon finden, wenn sie hier wirklich in der Nähe sind. Komm. Bringen wir ihn in die Höhle.
Deswegen wusste ich jetzt nicht, hat die Szene auf einmal einen Wechsel oder keine Ahnung. Also das ist jetzt ein bisschen verwirrend, wie ich das erzähle. Aber ich war da kurz von der Soundkulisse verwirrt, weil ich nicht wusste, wo genau befinden die sich jetzt. Jetzt funkt Bömmel seinen Vater an, er soll die Polizei anrufen. Sie lassen wieder Luft aus den Reifen und legen Steine. Jetzt weiß ich nicht, lassen sie die Luft aus den Reifen von Lederjacke und blockieren den Mercedes von dem Aktentaschentypen?
Sie blockieren den Mercedes von dem Aktentaschentypen, weil der schreit ja noch nachher, wenn er flüchten will, zu Lederjacke, zieh die Steine da weg.
Ja.
Und er steigt dann in sein Auto und haut ja ohne ihn ab, ohne jetzt wieder
das
vorgreifen
heißt, zu können. Das heißt, nur die Luft wird aus den Reifen von Lederjacke gelassen.
Genau.
Okay, warum?
Weil er kann ja jetzt, er steht ja jetzt, sonst könnte er jetzt auch einfach mit seinem Auto fliehen.
Genau.
Geht aber nicht, weil Luft aus den Reifen.
Und er ist ja dann noch sauer, weil der Typ flieht und ihn zurücklässt.
Ja, da wäre ich auch sauer.
Mhm, ist auch richtig. Die Polizei kommt, der Gemäldetyp flieht, Lederjacke bleibt zurück, genau, und meckert und versteckt sich jetzt in der Schonung. Bömmel befreit Bohne, der wohl ein bisschen ramponiert ist, aber ihm geht es soweit gut. Jetzt wollen, das finde ich auch ein bisschen witzig, die Funkfüchse Lederjacke fangen und der Polizist sagt, stopp, 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 stopp. Also jetzt ist ja mal Schluss hier, ne? Das fand ich ein bisschen witzig.
Das ist Sache der Polizei.
Genau. Und die, ach man, die sind auch richtig sauer. Der lässt das halt nicht zu.
Vor allem, die sind noch sauer, die werfen der Polizei dann noch vor, so, ja, uns die ganze Arbeit machen lassen und euch jetzt hier, weißt du, ach nee, Kinder, dann rennt mal dem Gangster hinterher und wir warten hier auf euch.
Der hat bestimmt eine Waffe, aber ihr macht es.
Aber hier ist meine.
Er funkt jetzt seine Kollegen an, das wird jetzt auch alles ganz schnell zusammengefasst. Witzig fand ich, dass der Sprecher, das klingt, als hätte der ein Funkgerät im Mund. Hast du es gemerkt?
Nee,
der hat so,
ist mir auch nicht
der hält sich, glaube ich, so die Hand vom Mund, der Sprecher. Und alles, fand ich ganz merkwürdig.
Achtung, Streifenwagen, bitte hören. den gelben Mercedes mit den vier Plattfüßen festhalten. Besitzer im hellen Trenchcoat festnehmen. Schonung absuchen. Dort befindet sich ein Mann in Lederjacke. Ist offenbar unbewaffnet. Ende.
Genau, und das wird jetzt ganz kurz zusammengefasst, dass der Typ, der die Gemälde haben wollte, wird von den herbeigerufenen Polizisten gefangen. Und Lederjacke haben sie nebenbei auch noch eingesackt.
Noch ein kleiner Satz dazwischen, und zwar während der Polizist an seine Kollegen funkt, lauschen natürlich die Funkfüchse gebannt und merken dabei, dass sie nicht alle Kürzel und alle Abkürzungen verstehen. Und dann sagt der Erzähler, dass sie wohl noch ein bisschen trainieren müssen.
Also Lederjacke schwört jedenfalls Rache. Jetzt sollen die Funkfüchse mit einem Elternteil auf der Polizeiwache erscheinen, weil sie ja da quasi zum Protokoll sich äußern sollen. Und ich glaube, da machen sie schon so ein bisschen Sorgen. Oh Gott,
jetzt kommt alles raus. Jetzt wird der Vater erfahren, warum er seine 13-jährige Tochter mit in der Nacht im Wald ausgesetzt hat.
Die letzte Szene, da habe ich mir nur einen Satz zugeschrieben. Der Polizist ist sehr stolz und die Eltern sind nicht böse, denn sie haben ja was Gutes getan.
Ich habe mir aufgeschrieben, alle Eltern sind nicht böse. Nochmal F-Spruch, lachen, Ende.
Und damit haben wir es durch. Also wir haben jetzt exemplarisch die erste Folge von den Funkfüchsen besprochen. Wie du zu der Serie stehst und so, haben wir ja eigentlich auch schon besprochen. Jetzt würde ich gerne noch was dazu sagen. Ich habe die Serie ja eigentlich durch dich kennengelernt.
Mhm.
Weil wir kennen uns jetzt seit 15 Jahren und als wir uns mal über Hörspiele am Anfang ausgetauscht haben, da hast du mir, glaube ich, gesagt, kennst du eigentlich die Funkfüchse? Ich kannte sie damals gar nicht. Und ich habe sie dann irgendwann mal bei eBay mir ein paar Hörspiele ersteigert und das dann so ein bisschen nachgeholt. Insgesamt kenne ich, glaube ich, 5 oder 6 Folgen. Ich muss dazu sagen, es ist nicht meine Lieblingsserie. Ich kenne ja so den ganzen Apparat, was Europa-Hörspielproduktion angeht. Und wenn ich jetzt so eine Folge Funkfüchse höre, man merkt schon die Handschrift von der Regisseurin Heike Dine Körting. Die
Soundeffekte, Musikstücke von Carsten Bohn ja sowieso. Mhm. Und natürlich auch ständig das gleiche Sprecherensemble von Europa.
Genau, man muss dazu sagen, im Endeffekt, die ganzen Sprecher, die da bei 3 Fragezeichen, TKG und so mitwirken, ist ja im Endeffekt immer der gleiche Pool. Du hast sehr viele sprechertechnisch Überschneidung. Und da sind auch wirklich ganz, ganz tolle Sprecher immer wieder dabei. Ob das jetzt eine Marianne Kehlau ist, ein Andreas von der Meden oder der Joachim Wolf, der hier den Polizisten gesprochen hat in dieser Folge. Das sind diese Größen. Und dadurch, wenn ich mir jetzt, egal ob ich mir jetzt eine Funkfüchse-Folge anhöre oder eine Tom und Locke-Folge oder von mir aus auch TKKG, kann ich an sich, was die Sprecher angeht, nicht viel falsch machen. Bei Funkfüchse muss ich jetzt sagen, man hat schon diese Überschneidung zu TKKG, was die Rollenverteilung angeht. Darüber haben wir schon gesprochen. Im Endeffekt finde ich sogar die Funkfüchse in ihrer Art und Weise sympathischer als zum Beispiel TKKG. Nur werde ich nicht warm mit der Serie, weil ich einfach sie zu spät kennengelernt habe. Ich glaube, wenn ich damals in dem gleichen Alter gewesen wäre wie du, hätte ich vielleicht mehr nostalgische Bezüge dazu. Deswegen ist es für mich so eine typische 80er-Jahre-Europa-Produktion.
Aber für ein Hörspiel oder Europa-Fan generell ist es auf jeden Fall hörenswert. Und es sind ja auch sehr viele lustige Elemente mit bei, die halt diesen Hörgenuss, sage ich mal, auch aufwerten. Wie zum Beispiel jetzt dieser Hehler in diesem Hehler-Warengeschäft da, der war schon lustig. Ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten immer mit TKKG gehabt, muss ich sagen. Wann kam eigentlich die erste TKKG-Folge raus?
1981.
Ah, ist also tatsächlich älter. Ich hätte jetzt nämlich fast gedacht, wäre die mich nach den Funkfüchsen gekommen, hätte ich gesagt, okay, Funkfüchse hören wir auf, aber wir wollen was Ähnliches machen. Dachte ich, dass vielleicht die TKKG-Hörspiele aus den Funkfüchse-Hörspielen entstanden sind. Ja. Aber die sind doch wirklich, weil die Parallelen, jetzt wo du es sagst, fällt mir das erst auf, wie krass das ist. Ja, Bömmel hier, Klößchen. Ja?
Ja.
Auch, dass die alle Spitznamen haben. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Mhm. Obwohl Tom und Locke ist ja auch ein Spitzname.
Ja, die heißt eigentlich Nina, glaube ich. Eigentlich Nina,
okay. Aber ansonsten ist das ja eigentlich... Ja, das ist ja eigentlich untypisch. Das kommt ja wirklich nur in diesen beiden Hörspielen vor, dass sie wirklich so konsequent alle 4 Spitznamen haben.
Na gut, aber in so einer Clique, in so einem Freundeskreis hat ja jeder seinen Spitznamen. Das ist ja, wird ja auch nicht anders sein mit Freunden, die du früher hattest oder heute noch hast. Ja, oder
Olli halt.
Ja. Ja, deswegen, also ich, für mich bist du ja auch nur Olli.
Naja, weißt du? Okay, aber so einen Spitznamen meine ich jetzt nicht. Ich meine schon einen Spitznamen, der ein bisschen vom Namen abweicht. Ja,
also. Aber ich finde bei Klößchen zum Beispiel, finde ich auch diese Figur wieder zu überzeichnet, dass er immer eine Tafel Schokolade in der Hand hat. Oder bei jeder Aktion, die sie machen, jetzt muss ich aber erstmal eine Tafel Schokolade essen, bevor wir loslegen. Also deswegen mit TKKG bin ich nicht. Und Tarzan, so ein mega Angeber-Typ.
Ja, vor allem, der auch den Leuten auf die Fresse haut, wenn sie mal ihr Papiertaschentuch aus Versehen auf die Straße fallen lassen. TKKG ist jetzt ein sehr eigenes Thema, das wir vielleicht irgendwann mal besprechen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe keinen Bock auf einen TKKG-Podcast, weil ich selber mich mit der Serie nicht so identifiziere, dass ich darüber sprechen möchte. Hier mit Funkfüchse fand ich mal ganz interessant. Vor allem, weil Funkfüchse auch so überschaubar ist. Es gibt nur 15 Folgen, die Serie ist in sich abgeschlossen. Dass da nochmal neue Folgen erscheinen, ist mehr als unrealistisch.
Oh ja, so nach 30 Jahren.
Na, wenn dann vielleicht sowas für Fans, dass die Sprecher, die leben ja alle noch, die könnten sich jetzt nach 35 Jahren nochmal auf die Bühne stellen und eine Sonderfolge machen.
Mich würde das tierisch freuen, muss ich sagen. Ich glaube aber, dass die Fangemeinde damals ja schon nicht so groß war und mit der Zeit mit Sicherheit nicht größer geworden ist in den letzten 30 Jahren. Von daher, ja, wie Thomas schon sagt, halte ich das auch für sehr unwahrscheinlich.
Ist jetzt schwer, ein bisschen so die Kurve zu kriegen, weil ich schon wieder vergessen habe, worüber wir gesprochen haben.
Dass wir Schluss machen wollten.
Nein, wir wollen ja auch noch die Folge hier bewerten, die ja jetzt extra
steht. Ach stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
Ich möchte es mal so sagen, ich finde es mal, wenn man jetzt keinen Bock auf drei Fragezeichen hat, kann man sich gerne mal so eine Folge Funkfüchse zwischendurch geben. Man ist trotzdem wieder in diesem Europakosmos drin und dadurch, dass die Hörspiele immer so die gleiche Handschrift tragen, nutzt sich das dann auch so mit der Zeit ein bisschen ab. Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, weißt du was, ich höre jetzt mal wieder ein Benjamin Blümchen-Hörspiel. Oder ich höre eine Folge Gabriel Burns oder Point Widmark, wo ich weiß, das ist komplett von anderen Machern und da sitzt jetzt keine Heike-Dine Körting. Ich bin jetzt gerade in diesem Moment ein bisschen angefixt. Ich werde mir jetzt wahrscheinlich jetzt die nächsten Tage nochmal ein, zwei Hörspiele anhören, aber dann bin ich auch wieder durch damit. Das war jetzt wirklich für diesen Podcast hier. Mich nervt und muss ich auch ganz ehrlich sagen, schreckt ganz doll Fabian Harloff alias Bohne ab, weil der mich nicht triggert, beziehungsweise ich seine Stimme sehr anstrengend finde.
Wie gesagt, das kann ich durchaus nachvollziehen, weil er eine sehr markante Stimme hat. Ich denke mal auch, dass ich durch diese nostalgischen Gefühle ein bisschen überblendet werde, was jetzt das gesamte Hörspiel angeht. Wo ich aber doch sagen muss, wenn ich würde es jetzt niemanden vorbehaltlos empfehlen, aber für einen Europa- oder Hörspiel-Fan ist es auf jeden Fall mal hörenswert. Du sagst ja auch, ist nicht ganz deins, aber als Hörspiel-Fan hört man ja so eine Hörspiele eben ein bisschen anders, wenn man besonders diese Europa-Handschrift in diesen Hörspielen schätzt und liebt. Dann kann man das durchaus empfehlen.
Abschließend zu dieser Folge muss ich sagen, für eine erste Folge gut umgesetzt. Also es ist halt so eine typische Standard-Jugend-Abenteuer-Geschichte. Vier Jugendliche oder drei Jugendliche, keine Ahnung, die Anzahl variiert ja, wollen Gangstern das Handwerk legen. In diesem Fall steht halt der CB-Funk sehr im Vordergrund. Mir, das hatten wir auch schon gesagt, fehlt so ein bisschen das Hintergrundwissen über die Figuren selber. Das wird einem so während der Folge ab und zu so überreicht, dass man halt während des Hörens mehr über die Figuren erfährt. Hat man schon gesagt, mir würde vielleicht so ein einleitender Satz gefallen, der am Anfang fallen würde. Passiert nicht. Ist jetzt auch kein Untergang, aber ich fand es ein bisschen holprig für mich. Und wie gesagt, der Fall selber ist halt nichts Aufregendes. Es plätschert so vor sich hin. Deswegen finde ich finde es ein bisschen schwer, das jetzt fair zu bewerten.
Ich glaube, für Kinder lebt diese Serie auch einfach davon, wie du sagst, Funken war damals der Shit, hast du, glaube ich, vorhin gesagt. Ja. Und halt, man muss mit den Vieren sympathisieren. Ich glaube, dann bleibt man als Kind auf jeden Fall dran und dabei. Und die Fälle werden fast nebensächlich.
Na, ich finde zum Beispiel den Titel ein bisschen irreführend. Die Folge heißt Der Schatz im Birkenwald. Im Endeffekt finden sie in der ersten Minute in diesem Soldatenunterstand in Anführungszeichen einen Schatz, der sich schnell als Diebesgut herauskristallisiert. Und den Rest der Folge geht es eigentlich nur um Lederjacke und Co., die Gangster sind. Also finde ich diesen Titel Schatz im Birkenwald ziemlich plakativ.
Plakativ, ein bisschen irreführend auch, weil gerade es ist die allererste Folge einer neuen Hörspielreihe. Wenn ich das im Laden sehe, könnte ich denken, mein Funkfüchse, Schatz im Birkenwald, sind das diese Piratengeschichte oder so?
Ja, irgendwie sowas, ne?
Naja, zumindest eine ganz andere Sache, so mehr so in die Abenteuerrichtung. Also, es ist ja Abenteuer, aber ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Mehr so, genau, mehr so, wie soll ich sagen, so ein bisschen Lara Croft oder Indiana Jones mäßig, dass halt jemand durch, keine Ahnung, dass jemand durch Pyramiden wandelt und irgendwelche, ach, das schneiden wir einfach alle draus.
Ich weiß, was du meinst, das ist halt eher so.
Du schneidest du trotzdem raus.
Es klingt eigentlich wirklich mehr nach einer Abenteuergeschichte, irgendwo im Urwald oder so und nicht nach irgendwelchen Kindern, die ganze Zeit an Kreuzungen in der Nacht sich die Zeit um die Ohren schlagen. Gut, ich gebe jetzt noch eine Note und dann machen wir hier den Sack zu. Für mich ist das Hörspiel solide. Ich gebe ihm eine 5,5 bis 6.
Oh, also, das ist viel mehr, als ich von dir erwartet habe.
Ja, es ist aber eigentlich wirklich Mittelmaß, mittelmäßige Kost. Ich sag mal so, wenn ich jetzt nur einen Daumen geben würde, entweder Daumen nach oben, nach unten, ist mein Daumen in der Mitte, aber er zuckt nach oben. Das wäre jetzt meine Wertung.
Okay, sehr schön. Ich möchte diese Sache eigentlich nicht bewerten, weil ich glaube, also ich weiß nicht warum, aber ich habe noch sehr viel Spaß an diesen Hörspielen. Also
dann bewahr dir das.
Und das bewahre ich mir auch und möchte das nicht in eine Note fassen.
Das finde ich schön.
Ja.
Gut, wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß mit unserer Sonderfolge und würden uns natürlich wie immer sehr über Feedback freuen. Sagt uns doch einfach, sollen wir das weitermachen? Möchtet ihr, dass wir auch mal über andere Hörspielserien weitersprechen? Sollen wir sagen, nein,
bleib. Sollen wir vielleicht nochmal eine Funkfüchse-Folge besprechen? Machen wir aber wirklich nur, wenn es in Kommentaren hier jetzt ausdrücklich gewünscht ist.
Machst du das von Zahlen abhängig? Also wenn jetzt 100 Leute sagen,
nein, nicht 100,
bitte wenn, ja, wenn einer das sagt.
Wenn einer das sagt, dann schreiben wir, pass auf, dann wird der sogar namentlich erwähnt, wenn es nur einer wünscht. Dann sagen wir hier, für dich, Klaus, machen wir hier nochmal eine Funkfüchse-Folge.
Ich hätte schon eine, die man besprechen könnte. Da habe ich mir schon ein paar Notizen gemacht.
Ach ja? Ja. Komisch, ich auch.
Okay, aber es ist schon spät. Olli möchte ins Bett. Ich habe Hunger.
Schlimme ist, ich möchte ins Bett, habe trotzdem auch Hunger.
Ja.
Muss also noch was essen und dann ins Bett und morgen wieder um 5 aufstehen.
Oh Gott. Ja, dann beenden wir das Ganze jetzt hier. Wir wünschen euch einen schönen Abend oder eine schöne Nacht oder einen schönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr das hört. Und wir hören uns dann das nächste Mal.
Bis dann.
Tschüss.